Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Es ist Sonntag, der 22. November 2020. Einen wunderschönen guten Tag zur Doppelspitze der Fußball-Podcast. Mein Name ist Leon Ginzel und mir gegenüber im Studio Friedrichshain virtuell zugeschaltet sitzt ein Mann, der aussieht wie Sergio Ramos. Ich habe das schon im Vorgespräch gesagt, aber er ist es nicht. Es ist Henning Schneider. Schönen guten Tag, mein Lieber.
Ja. Wunderschönen guten Mittag.
Ja, guten Mittag. Wir nehmen hier jetzt so zur feierlichen Mittagsstunde auf, an diesem toten Sonntag. Das ist ja der toten Sonntag, Henning. Das Wetter hat sich dem angepasst, würde ich sagen. Es ist grau. Berlin ist mal wieder von einem grauen Schleier umgeben. Und
morgen beginnt ja dann die Weihnachtszeit.
Die quasi. Weihnachtszeit. Ohne Weihnachtsmärkte dieses Jahr natürlich. Vielerorts.
Ja, ja. Aber mit umso mehr Lebkuchen.
Und zu all dem kommt hier noch eine freudige Nachricht von uns, denn es ist die 50. Doppelspitze-Folge, eine Jubiläumsfolge. Ganz wirklich toll, dass wir jetzt schon 50 Folgen hier euch mit bestem Content versorgen, würde ich sagen. Und vielen Dank für eure Treue. Ja. Du hast dich ja ein bisschen sneaky reingeschlichen, Henning, und quasi irgendwie 42 Folgen nicht mitgemacht und dann aber jetzt so das Jubiläum mitzunehmen.
Ich wollte auch sagen, es kam mir vor wie 5, aber das ist ja auch ein Jubiläum, das kleine Jubiläum für mich.
Und wie so ein Wedding Crasher, so ein bisschen, hast du reingeschlichen.
Genau, aber jetzt bin ich da und ja, Glückwunsch, Leon, zu 50
Danke.
Folgen.
Danke, ja.
50 Jahre 50 Doppelspitze, ja. Nein, noch nicht ganz, aber.
Einige graue Haare sind dazugekommen, sagen wir mal, wie es ist. Als wir damals losgelegt haben, wer hätte denken können, dass wir jetzt da stehen, wo wir jetzt stehen. Wahnsinn.
Genau.
Aber es ist wirklich so, ich meine, es hat sich viel getan. Wir haben ja damals wirklich mit, also Kevin Schulte, liebe Grüße an der Stelle, und ich habe ja damals echt völlig, ich sag mal, einfach losgelegt mit einem einfachen Mikrofon bei mir zu Hause damals und mit einem selber gebastelten Logo, das jetzt auch nicht so super professionell aussah. Das hat sich ja stetig professionalisiert. Wir sind quasi wie, ich weiß nicht, wie der Fußball generell. Wir haben uns einfach Stück für Stück ein Antlitz erschaffen, das jetzt so aussieht, wie es aussieht. Mit diesen neuen, tollen Fotos, das wir uns da noch erstellt haben. Das neue Cover mit dem Shooting. Also
ja klar, wenn man sich da vorstellt, wie in den 50ern die Fußballer da auf der Aschebahn sich diesen schweren Lederball aus einer Schweinsblase dazu geschossen haben gegenseitig und wie langsam das Spiel war und was da heute draus geworden ist.
So eine Entwicklung haben weltweit. Wir hier eigentlich quasi mit Doppelspitze auch hingelegt. Das ist toll, also 50. Folge, wir freuen uns sehr drüber. Ihr könnt uns gerne Glückwünsche schicken bei Facebook, Instagram oder auch per Mail. Wir haben eine neue Mailadresse, die müssen wir natürlich auch nochmal hier prominent bewerben. Sie heißt doppelspitze@posteo.de. Also wer uns Feedback schicken möchte oder einfach auch ein bisschen sein Ärger, seine Wut loswerden möchte oder seine Liebe, kann uns gerne dorthin eine E-Mail schicken.
Ja. Genau. Oder werft ein Steinchen ans Fenster und ruft was hoch.
Das ist richtig. Das kann man ja, also E-Mail-Postfächer haben ja auch meistens so eine Adresse, so eine feste. Und da kann man dann einfach klingeln oder einen Stein hochwerfen.
Genau. Oder einfach gruscheln im Schüler-VZ. Ja.
Gibt es das eigentlich noch bei Facebook, dass man irgendwie einen so anstupsen kann oder so?
Anstupsen? Weiß ich nicht. Da habe ich lange nicht mehr, ich bin lange nicht mehr angestupst worden.
Oh, das ist traurig. Aber so ist das in Zeiten von Corona. Da lässt sich halt so ein Anstupser, ist ja auch schon eine Kontaktüberschreitung eigentlich. Geht über diese 2-Meter-Grenze hinaus. Ja. Sehr schön. Ja, was haben wir heute vor? Folge 50. Wir kommen aus einer, ich sag mal, turbulenten Abend für Hertha-Fans. Das werden wir natürlich besprechen, dieses 2:5 gegen Borussia Dortmund. Gehen kurz auf die anderen Spiele der Bundesliga ein, wollen aber heute den Schwerpunkt legen auf ein anderes, ja, dramatisches Ereignis aus Fußball-Deutschlands Sicht, nämlich das 0:6 der DFB-11 gegen Spanien, gegen Sevilla, das Drama von Sevilla.
Ja. Ja, wirklich. Das war eine Länderspielpause, die man sich anders vorgestellt hat, aus deutscher Sicht. Und ja.
Das war höchst dramatisch.
Harte zwei Wochenenden für uns.
Und für die HörerInnen, die sich fragen, warum sieht Henning Schneider aus wie Sergio Ramos? Es liegt an den Haaren. Es liegt an den Haaren. Die Tattoos hast du noch nicht draufgelegt, ne?
Nee, also man sieht es ja auch nicht alles von mir hier, aber ich kann verraten, es ist noch ununtätowiert.
Sehr schön, ja, stimmt. Wir sehen uns hier wieder über eine Videocall-Software, deren Namen wir natürlich nicht nennen, weil wir wollen ja keine Werbung machen. Und Henning trägt einen modischen Kapuzenpullover. Ich habe auch einen Kapuzenpullover an. Henning in grün, ich in blau. Und eine sehr lange Mähne liegt auf seinen Schultern sozusagen.
Ja, das ist, ich würde jetzt ja sagen, es ist der Lockdown, aber die Friseure haben ja gar nicht zu. Also ich habe keine Entschuldigung.
Das ist richtig.
Ich muss mir da mal
die Aussage machen. Zählt definitiv nicht. Wie geht's dir sonst, Henning? Hast du was Schönes erlebt, die Tage? Wir haben uns ja jetzt auch länger nicht gehört, nicht gesehen, sowieso nicht. Wie geht's dir?
Das stimmt, ich war krank ein bisschen. Ich hatte Hals und das hat mich zu Hause gehalten. Also war ohne Fieber und ich glaube, es war so eine klassische Sache, die man auch vor 5 Jahren schon hätte haben können. Kein neumodischer Kram, krankheitsmäßig, aber hat mich so ein bisschen ausgebremst. Also habe wenig gemacht die letzten Tage. Snooker geguckt, da ist gerade Northern Ireland Champions Mastership.
Oh Gott.
Champions. Und da ist Judd Trump im Finale gegen Ronnie O'Sullivan. Das wird heute stattfinden. Und das war Snooker at its best. Es sind ohnehin fünf Wochen am Stück mit Snooker.
Und der heißt Trump, der Spieler? So wie Donald Trump?
Der heißt wie Donald Trump, nur mit anderem Vornamen, Judd. Und das wird jetzt, also spätestens ab Januar hoffe ich, dass wenn man Trump googelt, dass da erstmal Snooker kommt und nicht Politik. Das wird, glaube ich, ganz gut. Mal gucken, je nachdem, wie still Donald seine Füße so halten
kann. Ist das ein US-Amerikaner auch, der Spieler?
Nee, der ist... Ich sag jetzt mal Engländer. Also ich sag mal Brite, damit ist man
Brite. Da schließt man ja ein paar mehr Länder mit ein. Ja, Mensch, okay. Ja. Also hast du eher eine ruhige Kugel geschoben, wenn man das mal so metaphorisch einordnen möchte.
Ja.
Aber hattest du ein bisschen Angst, dass es vielleicht doch Corona ist? Ich meine, wenn du sagst, Hals ist ja jetzt aktuell auch immer so eine Sache, ne?
Das stimmt. Ich hatte auch am Anfang ganz leicht erhöhte Temperatur. Noch, man kann nicht von Fieber sprechen, aber es war ein bisschen mehr und auch so ein bisschen mehr Krankheitssymptome insgesamt, dass ich da schon dachte, könnte sein. Aber dann blieb am zweiten Tag schon nur der Hals über und da dachte ich, glaube ich nicht. Aber einen Test habe ich auch nicht gemacht.
Aber du bist zu Hause geblieben und hast dich sozusagen in Selbstquarantäne begeben. So kann man es ja, denke ich, sagen.
Genau, ja.
Spektakulär. Na gut, ja.
Wie war es bei dir?
Ja, ich habe auch viel zu tun gehabt tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht keine ruhige Kugel geschoben, sondern hatte viel auf dem Zettel. Ich bin jetzt der Gründer. Ich habe mich mit dem wunderbaren Gründungszuschuss des deutschen Sozialsystems selbstständig gemacht. Und ja, ich sag mal so, also ich habe jetzt ja kein Riesenunternehmen gegründet, sondern eine Ich-AG, hätte man wahrscheinlich ekligerweise gesagt, vor ein paar Jahren noch. Aber genau, also bin sozusagen jetzt hauptberuflich selbstständig als Journalist. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß jetzt so langsam auch, wenn junge GründerInnen sich darüber beklagen, wie schwierig das ist, in Deutschland was zu gründen, woran das so ungefähr liegen könnte. Weil ich sag mal so, also du wirst jetzt auch nicht unbedingt wohlwollend behandelt in vielerlei Hinsicht, was so Krankenkassenbeiträge betrifft, Steuerabgaben und so. Ich meine, gut, da, klar, wenn du irgendwie unter die Kleinunternehmerregelung fällst, schon noch mal eher, aber auch da werden ja natürlich logischerweise Einkommensteuer und so weiter fällig, aber vor allen Dingen Krankenkassenbeiträge. Dazu kleines Detail, also wenn du diesen Gründungszuschuss erhältst, bekommst du ja den Betrag deines Arbeitslosengeldes plus einen 300-Euro-Betrag, um die Krankenversicherung abzufedern. Und du musst ja bei deiner Krankenversicherung angeben, wie viel du dann verdienst als Selbstständiger im Schnitt im Monat. Und dann rechnen die aber den Betrag, also dein altes Arbeitslosengeld oder den Gründungszuschuss minus diese 300 Euro dazu zu deinem Einkommen, sodass das sozusagen mit zählt, Was bedeutet, dass du im Endeffekt, also bei mir ist es mehr als diese 300 Euro, die ich dann bezahle an Krankenversicherung, weil ich ein Durchschnittseinkommen angegeben habe im Monat, auch relativ niedrig, weil ich erstmal natürlich auch jetzt nicht die riesen Aufträge generieren werde, aber trotzdem komme ich dann über eine, also über diese 300 Euro Grenze, ich zahle jetzt über 400 Euro Krankenversicherung und muss dann erstmal auch Aufträge generieren, die dann überhaupt mir letztendlich ein, ich sag mal, ein Plus eine bessere wirtschaftliche Situation darstellen, als ich die hätte als mit Arbeitslosengeld. Und das finde ich schon ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt. Da ist dann der Vorteil, wird also quasi der Zuschuss wird draufgerechnet und ist dann
Nachteil. Genau, also du hast im Endeffekt erstmal einen Nachteil. Ja. Klar, du kannst natürlich jetzt arbeiten, das ist gut. Und dieser Gründungszuschuss hilft natürlich auch schon sehr. Ne? Das ist jetzt, würde ich gar nicht sagen. Aber der wird auch nur 6 Monate gezahlt. Das heißt, in diesen 6 Monaten musst du dann halt möglichst dich schon mal im Business zurechtgefunden haben. Und wenn man so sieht, was da teilweise an Löhnen gezahlt wird in dem Bereich, so Stichwort freier Markt für Selbstständige, so im kreativen Bereich, dann weißt du auch, dass es nicht so einfach ist, weil natürlich da kein Mindestlohn herrscht, sondern da wird halt einfach gesagt, ja, friss oder stirb. Ne? Also das kannst du jetzt nehmen, das Geld, oder halt nicht. Und da sind die Honorare nicht so hoch. Deswegen ist das etwas, ja, waren tricky 2 Wochen, sich da zurechtzusetteln oder so 1,5 Wochen. Und ist immer noch im Fluss und wird mich jetzt die nächsten Wochen auch beschäftigen. Ich hatte jetzt tatsächlich schon, war ich unterwegs für Radio Fritz vom RBB und habe eine Sache gemacht, die morgen auf deren Instagram-Kanal zu sehen sein wird. Da könnt ihr gerne einschalten bei Radio Fritz.
Am morgigen
Montag, der 23. müsste das dann sein, November. Gibt's ein kleines Quiz, mehr möchte ich nicht verraten, aber gibt ein kleines Quiz, an dem ich mitgewirkt habe. Genau, und ja, das war so meine Zeit. Also viel Verwaltung und wenig Kreativität leider, aber das kommt mit Sicherheit noch.
Ja, und du bist jetzt quasi buchbar für Geburtstage und Firmenveranstaltungen.
Genau, alle Leute, die das hier hören und sagen, hey, wir wollen noch jemanden haben, der uns ein bisschen entertainen kann, auch in Corona-Zeiten. Oder wir haben ein Thema, wir haben ein spannendes Recherchethema für dich, Leon. Gerne, gerne schreiben, doppelspitze@posteo.de oder mir auch bei Instagram einfach eine Private Message dalassen. Das ist gar kein Thema.
Genau, wo ist der Toner hin? Der ganze Toner ist weg.
Ja, genau. Ja, also es ist auf jeden Fall
Recherche.
Spektakulär. Apropos Toner, wusstest du, dass es teilweise bei manchen Radiosendern noch so ist, dass Beiträge von einem Reporter und einem Tontechniker gemeinsam gestaltet werden? Also dieser Tontechniker schneidet am Ende diesen Beitrag dann für diesen Reporter zusammen und sammelt auch so O-Töne aus einem 5-Minuten-File so raus und schneidet die dann raus und erstellt diesen Beitrag dann.
Ja, das kommt aus einer Zeit, wo Vollbeschäftigung geherrscht hat. Da hat man nicht nur einen Reporter gehabt, der alles gemacht hat, sondern du hattest dann auch einen Tonmann und einer hat noch Licht gemacht im Radio und
Zigarette angezündet.
Heute hast du halt die ganzen, heute hast du die unterbezahlten Redakteure, die reportermäßig rumrennen, das vorher recherchiert haben, nachher irgendwie zusammenschnipseln und dann noch den ganzen Beitrag fertig machen. Das gab es früher nicht. Und da hast du natürlich die alten Schlachtschiffe noch aus der guten alten goldenen Zeit und die haben das heute noch.
Ja, das ist dieser All-in-One Tourismus sozusagen, auch im Spiel, auch im Journalismus immer eine größere Rolle, alles in einer Person sozusagen zu haben. Ja, so sieht's nun mal aus. Wir können noch eine Sache versprechen schon mal. Es gibt heute noch einen richtigen neuen, also wir haben 2 Goldstaubtöne vorbereitet für dieses Jubiläum. Einen etwas älteren und einen ganz frischen.
Oh ja. Das wird toll. Tonmäßig wird gut.
Ein bisschen gruselig auch und also ich will nicht so viel versprechen, aber man erwischt sich dabei, sich ein bisschen fremd zu schämen. Henning, Bundesliga ging gestern wieder los. Welche große Freude.
Ja, leider.
Ja. Und die großen Clubs, die Favoriten, haben alle, bis auf einen, Punkte liegen lassen. Bayern nur unentschieden. Leipzig nur unentschieden und Gladbach auch nur unentschieden, wobei Gladbach jetzt auch vielleicht nicht gerade zu den Top 3 aktuell gehört oder Top 4, aber Leverkusen gewonnen, das ist, muss man dazu sagen, aber genau, also so die anderen klassischen da oben erstmal Punkte liegen lassen. War für dich überraschend, dass Bayern nur 1-1 gegen Bremen gespielt hat?
Ja, schon. Ich habe mir unter der Woche die Dienste von dem Herrn Bittencourt bei Comunio gesichert und habe nicht geguckt, gegen wen die am Wochenende spielen. Dementsprechend, als ich das dann gesehen habe, dachte ich, da muss ich jetzt nicht mit Punkten rechnen. Und das habe ich auch insgesamt für Bremen gedacht, dass die da aus München nicht unbedingt was entführen. Ich glaube, der letzte Sieg war 2008 oder so, wurde in der Vorberichterstattung ein bisschen drauf eingegangen. Da war auch Clemens Fritz, war in der Halbzeit
Grüße.
Und der war, Grüße, der war beim letzten Sieg der Bremer in München im Kader, also in der Mannschaft, Teil der Mannschaft, aber nicht im Kader, weil er verletzt war. Das zeigt also auch, wie lange das her ist. Und wer da auch getroffen hat für Bremen war Claudio Pizarro, der mittlerweile ja für die Bayern als Offizieller auf der Tribüne saß. Der hat auch mal so die ganze Zeit, der war häufig eingeblendet, hat so ein Gesicht gemacht, dass er auch nicht ganz wusste, für wen er sich jetzt freuen soll. Hin und her gerissen, der gute Claudio. Aber ja, also ich hätte auch gedacht, dass die Bayern das deutlicher machen. Die sind ja eigentlich sehr gut drauf und waren auch gut drauf im Spiel, haben es aber irgendwie nicht unterbekommen. Den Ballbesitz nicht in Tore umgemünzt und Bremen hatte diese eine Situation in der ersten Halbzeit und das hat dann gereicht für einen Punkt.
Was macht denn Claudio Pizarro jetzt für den FC Bayern? Ist er quasi der Südamerika-Scout oder was ist seine Funktion?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht, er war im Stadion, er saß auf der Tribüne in der Nähe von Oliver Kahn und hat, glaube ich, eine Funktion inne. Ja, wenn jemand da Ideen, Fakten oder Ratschläge hat, gerne an doppelspitze@posteo.de.
Ich sag mal so, vielleicht ist er auch einfach nur der Achtung, kleiner schlechter Wortwitz, der Pizza-Lieferant für die da oben auf der Tribüne während des Spiels. Weiß man ja nicht.
Ja, so eine schöne Low-Carb-Pizza ohne Boden. Ja.
Apropos Bayern, da hat ja immer noch Joshua Kimmich gefehlt und da haben wir ja letzte Folge über den sogenannten Schubladentest gesprochen, denn er ist ja verletzt. Ich habe ja mich vielleicht auch ein bisschen, also ich habe das auch nochmal gehört, das klang vielleicht für den neutralen Zuhörer, für die neutrale Zuhörerin von außen ein bisschen fies, was ich da gesagt habe. Aber natürlich ist es eine heftige Verletzung gewesen und ich wünsche mir auch alles Gute. Ich fand nur diesen Kicker Beitrag dazu etwas sehr dramatisch, dabei bleibe ich auch. Die Verletzung an sich ist natürlich dramatisch, das tut mir wirklich leid, auch für ihn. Aber nichtsdestotrotz, Schubladentest, Henning, du hast da heiße Informationen bekommen, was das ist, wie sieht er aus, wie muss man sich den vorstellen?
Richtig, und zwar ist mir da von Seiten der Tiermedizin jemand an mich herangetreten, liebe Grüße an Peter an dieser Stelle. Und zwar wird das nicht nur bei Menschen gemacht, sondern auch bei Tieren, ich würde jetzt mal sagen, bei allen Lebewesen mit Kreuzbändern im Knie. Und zwar geht es darum zu gucken, ob das Kreuzband gerissen ist, möglichst schnell. Und zwar wird dann der Unterschenkel so gegen den Oberschenkel bewegt und wenn das Kreuzband intakt ist, dann hat man da nicht viel Möglichkeiten. Und wenn das Kreuzband gerissen ist, dann kann man quasi den Unterschenkel wie so eine Schublade rausziehen. Natürlich nicht so weit im Idealfall, sonst sind die Innen- und Außenbänder auch noch betroffen. Aber das ist quasi ein Schnelltest, ob das wie der Zustand des Kreuzbandes ist.
Also quasi der.
Und funktioniert anscheinend auch in Tierarztpraxen.
Ah, also auch bei Hunden, Katzen und so weiter. Schildkröten.
Ja.
Genau. Ja. Goldfischen. Ja.
Spinnen. Bei Spinnen dauert es länger, weil die haben ja so viele Beine.
Also jedes Bein einzeln durchprobieren. ja, spannend. Okay, das ist natürlich krass. Und den machst du dann da eben auf dem Platz schnell und dann gibt es wahrscheinlich auch so Codes, die du dann als medizinisches Personal rufen kannst, sagst so, keine Ahnung, Schubladentest wird dann abgekürzt als ST, ST positiv und dann wird sofort irgendwie schon Platz reserviert im Krankenhaus, im OP oder so.
Ja.
Ja, das ist natürlich auch, das ist auch ein bisschen schmerzhaft allein beim Zuhören, ne?
Das stimmt, ist auch die Vorstellung, also das auch machen zu können, also wie, ich will nicht sagen abgestumpft, aber wie. Ja. Wie professionell man da drauf sein muss, dass man dann auf Platz rennt und dann irgendwie den Schubladentest macht. Also könnte ich, glaube ich, nicht. Ich glaube so, dass das Anpacken von Verletzten, um herauszufinden, wie verletzt die sind, das ist auch wirklich, das ist ein Charaktertest im Medizinstudium. Da geht es nicht mehr um Wissen oder um Lernen oder um das Können, sondern das muss man dann wirklich machen.
Gut, ich glaube, spätestens nach einem Jahr in der Notaufnahme, die du ja meistens machen musst als angehender angehende Ärztin oder angehender Arzt, wirst du wahrscheinlich so abgestumpft sein, weil du da alles Mögliche siehst und dann auch nur noch in der Verwaltung, also sozusagen so einfach einen nach dem anderen abhandeln musst und so. Naja.
Ja, da ist so ein nicht offen gebrochenes Bein dann auch schon kein Problem mehr. Ich habe nochmal nachgeguckt, Claudio Pizarro hat Mitte September 2020 einen Vertrag als Botschafter des FC Bayern München unterschrieben. Botschafter ist er also.
Er ist Botschafter, weil sie haben ja, haben in jedem Land eine kleine Botschaft stehen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, außer in Nordkorea. Außer den Peruaner sind bereits Giovanni Elba, Lothar Matthäus und Vicente Lizarazu für den Verein als Botschafter des Clubs engagiert.
Wenn du mich fragst, ist es eigentlich nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder so ein verstecktes Subvention für altgediente Profis, die sonst am Hungertuch nagen würden wahrscheinlich.
Genau, so wie wenn man die Ehefrau noch irgendwie einstellt als Sekretärin im Unternehmen, um Steuern zu sparen.
Ja, oder wir müssen natürlich oder gendergerecht so bleiben oder den Ehemann.
Oder ja, der Ehemann.
Das ist natürlich nicht immer nur die Ehefrau, ja. Das ist ja klar. Ein Thema, das uns heute nochmal, begegnen wird, Mann, Frau, ohne da jetzt schon zu viel vorwegnehmen zu wollen. Ja, die Bayern also, sag ruhig, du wolltest noch was ergänzen?
Noch gute Nachrichten für Claudio Pizarro ist auch festes Mitglied der FC Bayern Legends wird Pizarro ebenfalls.
Es
ist anscheinend so eine...
Ja, League of Legends, die spielen da wirklich so eine heimliche Liga aus mit den anderen großen Clubs. Dann sind da so Lars Ricken beim BVB, Chapuisat, die ganzen alten Recken spielen dann da und bei Bayern eben auch ein Pizarro. Aber das Schlimme für ihn ist, er ist auch in der League of Legends für Werder Bremen aktiv. Das heißt, er muss immer gucken, dass er das irgendwie hinbekommt.
Ja. Ja, und die haben eine Klausel, wenn die gegeneinander spielen, dann ist er raus.
Genau, so wie bei Fußballmanager, wo man das so einbauen kann. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, Mensch, und dann gab es gestern Abend ja noch ein Spiel und da gab es, ich habe das nochmal nachgelesen, ich war nicht der Einzige, Henning, es gab enorme Serverprobleme bei The Zone. Ich habe mir gestern einen Account da gemacht, man kann ja gerade einen Gratismonat abschließen, das habe ich natürlich dann gemacht. Und ich kam einfach nicht rein, um den Samstagabendknaller Hertha gegen Dortmund zu gucken und das ging ziemlich vielen so. Also es gab da wirklich Serverprobleme bei The Zone.
Oha. Da hatte ich dann Glück, weil ich dann auf einen anderen Server zugegriffen habe.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass man so als altgedienter Kunde da vielleicht irgendwie eine andere Zugangsebene bekommt. Oder der Server bei dir, den du angezapft hast, war stabiler.
Ich habe ja die Standleitung. Ich bin Teil der The Zone Legends und da kann ich dann anders drauf zugreifen.
Absolut. Du gehst über so einen FTP-Server einfach rein wahrscheinlich. Ja. Okay, naja gut, irgendwann, ich hatte dann keinen Bock mehr, ich habe es gelassen, weil ich habe mich dann versucht, eine halbe Stunde einzuloggen gefühlt, dann lief es mal ab und zu, dann war es aber super hakelig, und ich habe gesagt, nee, komm, ganz ehrlich, tschüss, und habe dann Radio angemacht mal wieder, hab kurz Inforadio gehört bis zum Ende der ersten Halbzeit und dann hatte ich aber irgendwie auch keinen Bock mehr, ich weiß gar nicht, ich war gestern irgendwie nicht so in Fußballlaune und habe dann erst, das ist sehr ungewöhnlich, aber ich habe erst heute Morgen dann das Ergebnis gesehen. Und war etwas überrascht, weil es klang ja eigentlich nach der ersten Halbzeit ganz gut für Hertha.
Ja, das ist wie bei vielen Serien, wo man sagt, die erste Staffel kann man gut gucken. Die erste Halbzeit konnte man gut gucken von dem Spiel. Die zweite, da haben sie sich überworfen, storymäßig. Das war unglaubwürdig und die Charaktere haben nicht mehr gestimmt. Also ich habe es zu Ende geguckt, wie man so eine Serie dann auch zu Ende guckt aus Prinzip. Aber tut einem leid um die verlorene Zeit.
Schöner Vergleich. Also das heißt, Haaland war dann sowas wie der Plot-Twist, der dann irgendwie auftaucht. Keiner rechnet damit und plötzlich ballert er so richtig vier Folgen hintereinander rein.
Ja, es waren aber auch die Abwehrfehler und die Nachlässigkeiten und Schludrigkeiten der Hertha, die nicht so richtig zur ersten Halbzeit gepasst haben. Die haben in der ersten Halbzeit wirklich schön ansehnlich, aggressiv verteidigt, die Bälle gewonnen, dann teilweise verheerend wenig aus den Ballverlusten der Dortmunder im Aufbauspiel gemacht. Aber immerhin das eine Tor haben sie ja geschafft und in der zweiten Halbzeit, da kam auch die Sachen, die nicht zu Toren geführt haben. Das ist ja bei 5 Gegentoren, denkt man nicht, dass da noch so viel war, aber es waren auch noch zahlreiche Situationen, wo die Hertha es noch geschafft hat oder Dortmund es nicht geschafft hat, das Ding zu retten oder reinzumachen. Da war ein Einwurf und der wirft da von hinter der Mittellinie da in den Sturm vorne rein und die Abwehr rechnet nicht damit und dann ist er da auch frei durch, der Haaland. Also es war natürlich die Klasse, individuelle Klasse von Erling Haaland, aber auch die individuellen Fehler und auch Teamfehler von der Hertha-Abwehr, plötzlich ein ganz anderes Bild aufs Feld gezeichnet haben.
Ich habe mir die Zusammenfassung nochmal angeguckt, denn heute Morgen lief die Zone dann wieder, da konnte man die Highlights sich dann auch anschauen. Und allein der Fehlpass von, ich glaube, Plattenhardt war es vor dem 3-1 oder so, war dann auch echt bitter. Ja.
Und
es gab ja auch echt, irgendwie gefühlt war das jedes Tor von, naja, nicht jedes Tor, aber so ein paar Situationen von Haaland echt immer deckungsgleich, irgendwie relativ zentral an den Ball gekommen, sich entweder selber um die eigene Achse gedreht oder sich einfach bullig durchgesetzt gegen Alderete und Boyata, die irgendwie nicht so wirklich da in die Zweikämpfe gekommen sind, und dann macht er das Ding halt rein. So, also ist natürlich auch eine Naturgewalt, das wissen wir aber auch schon, das weiß man ja auch schon vorher, das ist jetzt nichts Neues, was da gestern irgendwie aufgekommen ist. So, aber ist, ja, zweite Halbzeit einfach irgendwie schlecht verteidigt, dann vielleicht auch Nackenschlag, wenn du relativ schnell den Ausrechter kassierst.
Ja. Ja. Und also das waren ja wirklich 2 Minuten nach Wiederanpfiff der Ausgleich und dann in der 50. das 2-1. Da ist halt die komplette kampfbetonte und wirklich sehr gut gespielte erste Halbzeit ist dann in 5 Minuten passé und man liegt hinten. Das ist halt auch hart. Und da hat die Hertha nicht gut drauf reagiert.
Ja.
So kann man halt auch nicht aus der Kabine wieder.
Ja, und das ist, zeigt, glaube ich, ein Problem, was uns auch bei der Nationalmannschaft später nochmal begegnen wird, was bei Hertha aktuell auch so ist. Es gibt halt keine richtige Führungsstruktur nach wie vor. Also Boyata ist ja Kapitän, aber ob der jetzt schon so die Autorität hat nach 2 Saisons oder so, in der er da spielt, aber auf der anderen Seite weiß man jetzt auch nicht, wer soll es sonst machen. Platten hat, ist jetzt auch kein richtiger Kapitän. Im Mittelfeld könnte es höchstens noch Darida spielen oder übernehmen, so von der, wie lange er da ist, was er so machen könnte. Aber das ist, glaube ich, dann ein Problem, wenn es zu solchen Situationen kommt. Schneller Ausgleich, vielleicht dann auch noch 1-2 hinten, da muss natürlich jemand auf dem Platz sein oder vielleicht auch im besten Fall 2 oder 3, die in jedem Mannschaftsteil mal kurz dafür sorgen, dass es wieder zusammenhält da alles. Ne? Und das ist bei Hertha ein Problem, glaube ich, weil den gibt es aktuell noch nicht und es ist halt nach wie vor eine ziemlich neu zusammengeführte Mannschaft. Guendouzi spielt jetzt ja auch fast immer von Anfang an, das ist ja auch nochmal jemand Neues, den du integrieren musst. Und
Der hat mir gut gefallen.
Ja, der macht einen guten Eindruck. Ich glaube, der kann auch auf jeden Fall uns verstärken. Also davon bin ich stark überzeugt.
Ja. Er ist kein Leader in dem Sinne, weil er eher so sein Ding macht. Natürlich auch mannschaftsdienlich, aber auch mal eine freche Idee oder was anderes. Er hat ja auch den sehr zweifelhaften Elfmeter rausgeholt zum zwischenzeitlichen 2-4. Und der hat halt manchmal eine Idee und der kann auch ein bisschen mehr am Ball als viele andere in der Mannschaft. Und der ist jetzt aber niemand, der die Mannschaft so nach vorne peitscht, sondern der löst das eher über eine Idee am Ball, die er dann durchführt und dann vielleicht mal einen Pass spielen kann, der überraschend ist für den Gegner. Also der kann Impulse eher übers Spiel geben, weniger über die Mentalität. Und so einer fehlt wirklich.
Ja, das ist halt klassisch so eine Aufgabe gewesen, die in letzter Saison noch Ibisevic übernommen hat, ne? Und gut, der ist dann irgendwann auch einfach zu alt, so deswegen traue ich dem jetzt auch gar nicht hinterher. Aber ja, so ein Spieler fehlt aktuell, weil vorne auch Piontek ist jetzt auch keiner. Kunja ist von seiner Qualität her ein Leader, aber jetzt auch nicht von seiner Ansprache her. Und auch wieder ein gutes Spiel gemacht gestern, keine Frage, aber er alleine kann es dann halt auch nicht reißen. Ja, und ich weiß nicht, dann hast du halt irgendwie auch keine richtige Abstimmung bei den Gegentoren, hast du es ja gesehen. Ja, gut, es war trotzdem Dortmund, darf man auch nicht vergessen, aber das bringt ja alles nichts. Jetzt ist dieser Sieg gegen Augsburg auch schon wieder so ein bisschen nivelliert, würde ich fast sagen, ohne dass die Punkte bleiben natürlich, aber jetzt bleibt erstmal so ein 2-5 wieder hängen in den Klamotten.
Ja, es war schon auch hart deutlich dann. Und man hat das Gefühl, dass der Spielverlauf diese Deutlichkeit gar nicht hergibt. Aber man kann sich am Ende nicht gegen das Ergebnis wehren. Und das sah alles so billig aus, die Gegentore. Das ist auch bei Haaland ist schwer zu sehen, wie gut das gemacht ist. Ich finde, es sieht immer sehr billig aus. Und es ist dann die reine Masse, an der man sagen kann, das ist hohe Qualität. Und ich finde, es macht es schwer, als gegnerische Mannschaft anzuerkennen, dass es gut gemacht ist, wenn man so einen Abwehrfehler hat und dann kommt ein Ball vorne rein, der dreht sich einmal und bolzt das Ding da irgendwie ins Tor. Es ist schwer, da die Güte anzuerkennen.
Ja, Haaland ist ein gutes Stichwort, nicht nur wegen seinen 4 Toren, sondern unter der Woche gab es ja auch, ich sag mal, erstmal ein Fragezeichen, wenn er da überhaupt spielen kann, weil die norwegische Nationalmannschaft ist ja komplett die erste Riege sozusagen abgezogen worden von dem Länderspiel, wegen mehreren Corona-Fällen, unter anderem dementsprechend auch Haaland. Das heißt, die ausländischen Profis wurden vom norwegischen Verband gebeten, oder nicht nur gebeten, sondern eigentlich denen auferlegt, 10 Tage in Quarantäne jetzt zu gehen. Und dann gab es erstmal ein Hin und Her und Dortmund hat sich dann quasi an die Bestimmung des Dortmunder Gesundheitsamtes gehalten. Haaland wurde ein paar Mal auch getestet, immer negativ und durfte dementsprechend jetzt spielen, obwohl es eigentlich diese Auflage gab vom norwegischen Verband. Das war alles so ein bisschen, ja, so ein Chaos letztendlich. Und was ich ein bisschen merkwürdig fand, die Spieler, die dann abgezogen wurden, also die ausländischen norwegischen Nationalspieler, mussten dann auch gucken, wie sie selber irgendwie abreisen wieder. Und einige sind dann tatsächlich auch einfach mit normalen Linienflügen nach Hause geflogen, wo dann auch einfach wieder Menschen außerhalb ihrer Blase, die sie ja eigentlich nicht verlassen dürfen, an Bord waren. Mhm. Natürlich nicht Erling Haaland, er hat sich ein Privatjet organisiert, das ist klar. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wahrscheinlich vom BVB gesponsert. Auch irgendwie absurd, oder? Ich meine, dann sagt er so, ja, okay, ich kann schon wieder, könnt ihr mir kurz ein Privatjet irgendwie stellen? Ich muss nach Hause. Ja, alles klar, läuft. Also es ist auch alles so eine, naja, ist ein kleiner Einblick in diese etwas verrückte Parallelwelt Fußball aktuell. Ja. Trotzdem ist er natürlich ein super talentierter Spieler, keine Frage. Und ich weiß, was du meinst. Es ist schwer anzuerkennen, weil er sieht auch immer so ein bisschen, er sieht halt aus wie so ein Riesenbaby, das da beim Platz stolpert, in Anführungszeichen. Und man versteht manchmal gar nicht, diese große Übersetzung, die sozusagen aufgrund seiner Größe eigentlich da sein müsste, ist halt nicht da, weil er technisch mit dem Fuß ungefähr so filigran umgeht wie ein Kunja, der 20 Zentimeter kleiner ist. So. Und er schafft es halt dann in die richtigen, er ist halt sauschnell, das heißt, er kommt dann rechtzeitig in die Lücke rein, das kann natürlich dann auch nicht jeder. Er hat eine super Auffassungsgabe, er sieht dann, wenn dann ein Fehlpass kommt und nimmt dann einfach einen Alderete oder einen Plattenhardt auf 5 Metern irgendwie schon 10 Meter ab, so ungefähr. Also er nimmt ihn nicht auf 5 Meter, 10 Meter ab, aber du weißt, was ich meine. Innerhalb kurzer Zeit irgendwie 1 Meter ab. Ja. Und hat dann halt den Ball, so. Und dann ballert er halt drauf, gute Schusstechnik, Tor. Ja. So ist das nun mal. Ja, und dann geht so ein Spiel am Ende halt 2-5 verloren, ne? Bitter.
Ja, vor allem auch, wie schnell die Tore gefallen sind. Also erstmal, wie schnell das 1-1 und 2-1 für Dortmund nach der Pause kam und dann noch, wie schnell das 5-2 nach dem 4-2 Elfmeter kam. Also der Elfmeter war reingeschossen und man hat gefühlt noch gejubelt. Da war schon Haaland wieder frei durch und hat das 5. gemacht, also das 5-2 gemacht. Das ist vielleicht auch eine Sache, die bei der Hertha fehlt aktuell, schnell wieder konzentriert zu sein. Also konzentriert aus der Pause rauszukommen und nach einem Treffer vorne dann auch wieder dabei zu sein, dass nicht 2 Minuten oder 90 Sekunden nach dem eigenen Tor ein Gegentor kommt.
Ja. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man so den Blick weiterwirft, muss da noch was in der Winterpause passieren auf dem Transfermarkt für die Hertha, weil wenn das jetzt so weitergeht, ich meine, es wird jetzt auch nicht einfacher und du musst die Punkte halt irgendwie holen. Wir haben das Glück, dass mit Schalke, Köln, Bielefeld, Mainz, da echt ein paar Teams dabei sind, die jetzt auch nicht so gut performen diese Saison und das auch nicht machen werden. Schalke ja gestern wieder verloren. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass da so ein Schlendrian reinkommt. Und gut, Labbadia hat jetzt ein bisschen die Chance, auch länger mit denen mal zusammenzuarbeiten, war jetzt ja auch wieder ein bisschen auseinandergerissen alles. Das kann nochmal einen Effekt geben, aber ich weiß nicht. Mir fehlt auch ein bisschen die Fantasie, wo wir uns verstärken müssten. Vielleicht dann doch nochmal auf den Außenpositionen, weil Innenverteidigung haben wir jetzt mit Alderete jemanden geholt. Da kannst du jetzt schlecht nochmal jemanden nachlegen, weil dann rasierst du auch Boyata irgendwie in seiner Kompetenz ab. Also finde ich irgendwie auch dann schwer jetzt zu überlegen, keine Ahnung, du könntest höchstens nochmal die Defensive 6 oder so stärken. Aber da hast du mit Gündüzi und Darida halt auch, der jetzt vielleicht eher auf der 8 aktuell spielt, aber halt auch.
Ja, aber Stark auch, der da auch auf der 6 spielt. Ja,
gut, Stark ist halt auch nicht so stark aktuell, um diesen bitteren, schlechten Witz mal wieder einzubauen. Aber ja, ich weiß nicht, wenn, dann sehe ich eher auf links mit Plattenhardt, der einfach, also der ist schon seit 2 Saisons keine richtige Leistung mehr zeigt, außer gute Freistöße, aber ist halt irgendwie auch so ein Durchschnittsspieler, ist ein guter Zweitligaspieler oder ein untersolider, unterdurchschnittlicher Erstligaspieler, aber keiner, der jetzt irgendwie in der Mannschaft mit, die was erreichen möchte, glaube ich, da auf der Position der Richtige ist. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass sie da nochmal irgendwas machen, weil Mittelstädt ist ja auch eher ein bisschen offensiver angesiedelt, das heißt, irgendwie einen guten defensiven Linksverteidiger, keine Ahnung, wer das sein kann, aber wäre vielleicht nochmal eine Option. Rechts mit Pekarek sind wir relativ gut solide besetzt so. Der macht zumindest nicht die heftigen Fehler.
Ja, wenn er sich nicht verletzt. Ja,
wenn er sich nicht verletzt. Und ansonsten, ich meine, gut, Torunariga hätten wir noch in der Innenverteidigung zu bieten.
Ja.
Dazu eine kurze Anekdote übrigens, kurzer Exkurs. Der war unter der Woche beim Friseur und ich folge dem bei Instagram und da ist mir aufgefallen, dass der Friseur, bei dem er ist, keinen Namen habe ich jetzt nicht, aber ist so ein Friseur in Berlin in der Augsburger Straße und das ist anscheinend die allererste Anlaufstelle für viele Bundesliga-Profis. Die sich bei diesem Friseur, ich sag mal, sein Spezialgebiet sind Muster in den Schädel einzurasieren, also ins Haupthaar.
Ja.
Ist ein Künstler, würde er sich aber selber als Haarkünstler auch bezeichnen. Ja, schön. Und da sind Spieler wie Cunha ist auch da, Augustin ist da, dann war Geraldo Becker von Union Berlin, habe ich gesehen, weil natürlich der Friseur hat einen Instagram-Account, da kannst du dann alles einsehen.
Was früher noch aufwendige Recherchearbeit war, das ist heute...
Wird alles offengelegt. Ja.
Publiziert, ja.
Und ich habe mich gefragt, wie läuft so eine Session ab? Also ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass die jetzt auch nicht so... Weil beim Friseur kommt man ja mal ins Gespräch, man quatscht ein bisschen, so über seinen Alltag, was hat man so gemacht, wie geht's einem, beziehungstechnisch auch und so. Ich glaube, das findet bei Fußballspielern nicht unbedingt statt.
Meinst du nicht? Ich glaube, das sind so Gespräche wie nach dem Spiel in so Interviews, dass man da kaum sehr viel redet, aber ganz wenig Inhalt nur dabei hat.
Ich glaube, hauptsächlich hängen die auf ihrem Handy rum und daddeln irgendeinen Scheiß, während er da das Muster reinballert. Und dann, also der Hauptteil der Zeit, die drauf geht in dem Salon, ist eigentlich danach die Fotos zu machen.
Ja, wahrscheinlich ist auch der halbe Salon ist so ein Fotoatelier eigentlich, wo ein weißer Vorhang runtergezogen werden kann und dann kann man davor die Bilder machen. Da kann man, oder so eine Green, wie heißt
Greenwall.
Das Ding? Greenwall, ja. Dass man da noch Hintergründe ein
wahrscheinlich kann. Wirklich. Wir werden das mal nachrecherchieren. Vielleicht schaue ich da mal vorbei für eine Reportage. Ist ja mal ein Thema auf jeden Fall. Hertha verliert 2-5. Er stellt sich die Frage, ob noch in der Winterpause nachgelegt werden muss. Wir beobachten das natürlich weiterhin für euch. Und ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Aber lassen noch mal einen BVB-Fan zu Wort kommen, der Erfahrung hat im Umgang mit hohen Kantersiegen und der dementsprechend wahrscheinlich auch gestern dieses 5-2 aus Sicht seines BVBs gefeiert haben wird, denn historisches Tormaterial belegt, dieser junge Mann, der des Englischen vielleicht nicht ganz so mächtig ist, aber dafür ein richtiger Partylöwe, beschreibt kurz, wie man als Dortmund-Fan solche Siege feiert und damit gehen wir kurz in die Pause, würde ich sagen.
Ja, ein echter Party-Lion.
Bis gleich.
Where have you been now? I mean, the game is over. It's been a lot of hours, but you still are out here. Are you partying or what?
I'm early. Also, ich bin ehrlich. We drink together with other group because the play six to two is very 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 super, very very cool, and we have very party together.
Ja, willkommen zurück zu Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Dass solche emotionalen Ausbrüche von Dortmund-Fans bei hohen Siegen ihrer Mannschaft haben wir aktuell ja leider nicht, weil keine Fans im Stadion sind. Aber ein bisschen was geht einem auch, wird einem auch erspart, aber vieles geht einem verloren.
Ja, leider. Wobei ich glaube, der Kollege wird wahrscheinlich jetzt auch gestern in Dortmund irgendwo durch die Straßen gezogen sein und am Early Now? Ich glaube, der hat gefeiert.
Ja, auf dem Borsigplatz mit einem Pilz von der deutschen Aktienbrauerei.
Ja. Ich wie stehen auch. Die Aktien eigentlich von dieser Brauerei? Man weiß es nicht.
Sind, glaube ich, 1870 beim Crash sind die, glaube ich, wertlos geworden.
Ja, genau. 1870 war der Crash. Ich dachte, der war ein bisschen später erst. Ich dachte, 1929 war der große Börsencrash.
Gründerzeit. Gab es schon so einen Gründerzeit-Crash im 19. Jahrhundert? Falls ihr dazu Ideen, Fakten oder Vorschläge habt, meldet
Doppelspitze
euch gerne.
Doppelspitze@posteo. Genau.
.de.
Ich glaube, was du meinst, ist der Urknall.
Stimmt, den gab es ja auch noch.
Ja, ne?
Bei welchem Aktiencrash ist eigentlich der Saturn entstanden?
Bei dem allerersten sehr, sehr großen Aktiencrash, als die Märkte implodiert sind.
Danke, Märkte.
Danke, Märkte. Ja, willkommen zur zweiten Hälfte hier an diesem spätnovemberlichen Sonntag. Der Wind frischt nochmal auf, sehe ich. Die Blätter rauschen hier an meinem Fenster vorbei. Ich blicke auf eine Kastanie, ist es, glaube ich. Nee, ein Ahorn. Und daneben ist eine Kastanie. Und die Blätter verfärben sich nochmal richtig schön jetzt in diesen letzten Novembertagen. Das Jahr geht vorbei. Wir werden besinnlich. Wir feiern heute die 50. Folge Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Vielen Dank für eure jahrelange Treue da draußen an den Empfangsgeräten.
Ja.
Und mit
auf die nächsten
50. Auf die nächsten 50, die jetzt folgen, auf jeden Fall. Und die Frage ist, ob ein Mann des Weltfußballs noch 50 Spiele in seinem Amt erleben wird. Ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall ausschließen. Aber ob Joachim Löw auch noch 5 Spiele erleben wird, ist selbst das steht aktuell zur Debatte. Und diese Überleitung bringt uns zum, ja, Nationalmannschaftsdesaster in Sevilla, die Schmach von Sevilla. Da werden noch unsere Enkel drüber reden, würde ich sagen.
Ja.
0-6. Henning, wie hast du diesen Abend erlebt?
Ja, ich saß vor dem Fernseher und konnte es nicht fassen. Also ich habe kurz vor Anpfiff habe ich eine SMS bekommen von einem Kumpel und der meinte, heute gibt es eine richtig auf die Nüsse fürs deutsche Team von Spanien. Und ich persönlich war anderer Meinung und ich finde auch, also im Vorfeld immer so, negativ sein im Vorfeld ist immer leicht, aber das war ja schon zur Halbzeit, musste ich ihm teilweise recht geben, auch wenn ich zur Halbzeit immer noch der Meinung war, dass das 3-3 ist, das Ziel sein muss. Ja, er hat leider recht behalten. Also ich war im Vorfeld, dachte ich, Deutschland war nicht so wahnsinnig gut drauf, Spanien aber auch nicht. Die haben verloren gegen die Ukraine, die haben einen Punkt nur geholt gegen die Schweiz. Und Deutschland hat ja doch das Hinspiel gegen Spanien sehr unglücklich nicht gewonnen. Mit dem 1-1, mit dem ganz späten. Und auch gegen die Schweiz hätte man gewinnen können. Und es war nun mal die bessere Ausgangslage auch für Deutschland. Ein Unentschieden hätte gereicht. Am Anfang eines Spiels steht es immer unentschieden. Das heißt, Deutschland war zu Anpfiff war Deutschland Gruppensieger. Und das hat dann halt nicht lange gehalten, leider.
Ja. Das hielt nicht so lange. Ja, das war auf jeden Fall eine Lehrstunde in Sachen Effizienz, in Sachen Kollektiv gegen Hühnerhaufen, muss man ja fast so sagen. Und in Sachen, da steht ein Team auf dem Platz, das sich verständigt und sehr guten Fußball auch spielt, gut kombiniert gegen ein Team, das eben kein Team ist, aktuell. Und ich glaube, das sind so die wesentlichen Faktoren, die man da rauslesen muss. Und natürlich auch ein Qualitätsunterschied in Sachen Personal. Das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Ja, ganz kurz, wie habe ich das gesehen? Ich war während der ersten Halbzeit noch in der Küche beschäftigt mit kochvorbereitenden Maßnahmen. Oh, und habe das dann über mein Radio wieder gehört. Und das ist ja bei Länderspielen so, dass immer zwei Kommentatoren eingeschaltet sind auf den ganzen Infowellen der Öffentlich-Rechtlichen. Und ich weiß gar nicht, wer war das diesmal? Ich glaube, Jörg Tegelütter und irgendjemand anders noch. Auf jeden Fall waren die beiden sehr gut drauf, muss man sagen. Also die haben schon in der ersten Halbzeit haben sie schon das Drama, ich sag mal, in angemessener Form begleitet. Also das kann man nicht anders sagen. Also sie waren sehr, sehr, sehr hart zu der deutschen Mannschaft. Aber es war dann auch so dieses Typische, wenn sich zwei dann auch so aufschaukeln, dieses so, ja, also das sagt, es ist gar nichts. Also das ist, wenn ich da die Körpersprache sehe, da ist keine Körpersprache da und haben sich dann so richtig so in so eine Grundsatzkritik reingeredet. Und da dachte ich schon so, oh. Und habe dann in der zweiten Halbzeit den Fernseher angehabt. Leider dann mit dem, ich finde, ARD-Fernsehkommentar war dann ein bisschen langweilig. Sag schnell, wie heißt er? Der auch das WM-Finale kommentiert hat. Ich reiche den Namen nach. Auf jeden Fall fand ich ihn sehr langweilig im Vergleich zu den Radiokommentatoren und musste dieses Drama dann auch mit ansehen. Und es war natürlich wirklich, boah, echt ganz schön krass. Also, was ich auch heftig fand, und da kommen wir zu Jürgen Löw, wie er dann auf der Trainerbank einfach wie so ein zusammengekauertes Häufchen Elend saß ab einem gewissen Zeitpunkt.
Das stimmt, ja. Meinst du Belareti?
Nee, Bela Reti ist ja ZDF-Henning, das ist ja bekannt.
Das stimmt.
Ich meine, ja. Tom Bartels, jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Tom Bartels.
Ah, okay.
Ist an und für sich ein solider Kommentator. Ich mag ihn aber nicht so gerne wie jetzt so Radiokommentatoren, die einfach ein bisschen emotionaler von Natur aus sind. Und Tom Bartels.
Hätte er den Fernsehbild und Radio.
Habe ich auch versucht, aber es war dann leider so 5 bis 10 Sekunden verzögert. Und das war dann so ein bisschen eklig.
Ja, das killt dann auch den Mut.
Ja.
Ja, das stimmt, Jogi Löw saß auf der Bank, wie man selbst auch auf dem Sofa saß. Und man fühlt sich ja, es gibt ja 80 Millionen BundestrainerInnen in Deutschland und die sitzen auch zu Hause und haben das Gefühl, die sind der Bundestrainer. Aber wenn man jetzt da im Fernsehen quasi sich selbst, wie man da flätzt, deprimiert, gespiegelt auf der Trainerbank sieht, dann sieht das doch schlimm aus. Dann ist man doch eigentlich froh, dass man selbst nicht Bundestrainer ist. Ja, es hat an der Kommunikation gefehlt. Das haben die Kollegen von der ARD auch mehrfach gesagt, dass wenn man zugehört hat, eigentlich nur Spanisch gehört hat auf dem Platz. Und das war auf dem Platz hat die Kommunikation gemangelt, aber auch die Impulse von außen. Also rein optisch, Jogi Löw ist jetzt kein Trainer, der da an der Seite steht und die nach vorne brüllt. Und die sind auch ohne das Weltmeister geworden mit ihm. Aber man hat das Gefühl, es gibt einen Matchplan und der wird umgesetzt. Und wenn das nicht funktioniert, gibt es keine Eingriffsmöglichkeit, quasi in das laufende Geschehen noch einzugreifen, außer mit Auswechslung und vielleicht einem Zettel oder sowas. Aber dass da jetzt so ein bisschen Energie von außen kommt, von der Seite, das findet nicht so richtig statt.
Er hat ja teilweise sogar noch umgestellt und die Taktik ein bisschen geändert, das hat ja auch nichts gebracht. Das Problem ist einfach, glaube ich, auch, dass, also man darf nicht überbewerten, glaube ich, was ein Trainer von außen überhaupt noch beeinflussen kann, weil das Team steht da auf dem Platz, die Vorbereitung passiert vor dem Spiel, die Einstellung auch, du kannst wenig bis gar nichts noch von außen, während das Spiel läuft, Einfluss nehmen, glaube ich. Deswegen finde ich auch, was du sagst, Löw ist halt ein Typ, der eh nicht aktiv coacht, wie jetzt vielleicht, keine Ahnung, Jürgen Klopp macht es auch nicht. Ich meine, der ist emotional an der Außenlinie dabei und rastet aus, aber der gibt jetzt ja auch nicht die heftig vielen Anweisungen oder so, keine Ahnung. Also es gibt halt Trainer, die das sehr, sehr aktiv, sehr stark machen und vielleicht hat das einen ganz minimalen Einfluss auf ein Team, aber du hörst jetzt ja auch nicht als Spieler, was der da sagt. Also das ist ja auch so ein bisschen Trugschluss zu sagen, jemand, der aktiv coacht, ist der bessere Trainer. Der bessere Trainer ist der, der die Mannschaft richtig einstellt, der die Mannschaft auch zu führen weiß, so menschlich auch vor allen Dingen. Mhm. Und das ist halt die Frage, ob Löw sozusagen noch die Qualitäten besitzt über Taktik und so weiter hinaus, wo er eh noch unterstützt wird von Mitarbeitern, das Team richtig einzustellen. So. Also ist er noch sozusagen so reflektiert genug, auch mal neue Sachen auszuprobieren? Ist er irgendwie in der Lage, seine Entscheidung auch zu hinterfragen, zum Beispiel ein Hummels, ein Boateng, ein Müller nicht mehr zu nominieren? Dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Aber ich glaube, ihm jetzt einen Vorwurf zu machen, dass er nicht so aktiv von außen gecoacht hat, was ja einige gemacht haben, finde ich auch irgendwie lächerlich, weil, wie du schon sagst, WM 2014 hat es auch so geklappt und ein Team hat da jetzt nicht so viel Einflussmöglichkeiten danach. Aber was ich zum Beispiel erstaunlich fand, was Bierhoff auch danach für ein Gesicht gezeigt hat in dem Interview mit der ARD. Obtenhövel und Schweini waren ja das Team bei der ARD und Schweini fand ich übrigens sehr erfrischend, wie er so auftritt. Ja. Also sehr, sehr gut. Klar, manchmal vielleicht noch ein bisschen zu zurückhaltend, was aber normal ist, wenn du neu da anfängst. Und er hat halt auch eine Verbindung noch zu den ganzen, die da spielen und Trainer und so weiter. Aber trotzdem kritisch. Ja. Also er war ja sehr hart auch in seiner Wortwahl. Und Bierhoff war danach zugeschaltet und dann war er fertig mit seinem Statement oder mit seinem Interview und dann sagt er doch tatsächlich am Ende, nach so einem 0-6, wo du einfach echt eine beschissene Laune haben dürftest als Verantwortlicher von so einer Mannschaft, versucht er noch so kumpelhaft am Ende im Interview zu sagen, so ey und Basti, schau mal wieder vorbei, ja? Wenn du wieder Zeit hast, schau mal wieder bei uns vorbei, ja? Und lacht dann noch so schmierig ins Mikro. Und dann denkst du, hä? Also Oliver Bierhoff, du Golden Goal Erzieler von 96, du Verantwortlicher jetzt vom DFB, reiß dich am Riemen, weil ihr habt gerade 0-6 verloren, ihr liefert seit 2 Jahren jetzt nicht die beste Arbeit ab und euch das beste Standing, die beste Außendarstellung und dann sowas Ekliges noch zu sagen am Ende so von einem Interview, Ey, und hey Basti, schau mal vorbei, wenn du dir Zeit hast. So, nee, das gehört sich einfach nicht. Das ist einfach so dieses, das zeigt auch, in was für einer Parallelwelt, finde ich zumindest, so ein Bierhoff auch lebt, der dann so denkt, so, ja, ach, scheiß drauf, hier sind nur zu sechs, aber hey, ich mach noch so einen lustigen Gag hinten raus, weil ich bin halt Oliver Bierhoff. Nein, bist du halt nicht. Also bist du, aber du, in dem Moment darfst du es halt nicht.
Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Da habe ich schon wutentbrannt den Fernseher ausgeschaltet gehabt.
Ja, da warst du schon beim Tequila.
Oder beim Snooker wieder.
Ja, also das fand ich zum Beispiel auch so eine Randnotiz zwar nur, aber die, glaube ich, schon zeigt, wie so der DFB drauf ist, weil Löw kriegt jetzt ja auch schon erstmal nur bis zur EM eine Jobgarantie. Ja. Aber so richtig kritisch hinterfragt wird das alles nicht unbedingt und wurde es vorher bisher auch nicht. Und allein ihn nach der WM nochmal mit so einem Vierjahresvertrag oder was es war auszustatten, mutig, wirklich mutig.
Ja, und es zeigt, dass da, es ist so ein Manager-Gehabe. Also, man hat da nicht das Gefühl, dass ein Oliver Bierhoff quasi lebt und stirbt mit der Mannschaft, übertrieben gesprochen, sondern das wird gemanagt und wenn die Ergebnisse nicht passen, dann sind die Aktionäre unzufrieden auf der nächsten Konferenz. Aber das kriegt man schon irgendwie hin und man lässt sich da die Laune nicht von verderben. Was jetzt auch, also wäre jetzt auch blöd, wenn die alle deprimiert wären und nicht und das hinschmeißen würden, aber vielleicht fehlt ein bisschen, dass man spürt, dass da eine emotionale Verbindung auch ist von den Leuten mit ihrer Mannschaft.
Naja, und es fehlt vor allem auch eine kritische Kontrollinstanz, ne? Die hast du halt im Endeffekt nur durch Fritz Keller. Und der ist jetzt auch nicht dafür bekannt, gerade weil er ja auch relativ neu noch im Amt ist, sowieso nicht, da durchzugreifen so hart. So, also das heißt, im Endeffekt schwimmen die in ihrer eigenen Suppe, haben mittlerweile mehr als genug diesen WM-Weltmeisterbonus aufgezehrt. Das war vor 4 Jahren, fast. Also, ja, nicht nur fast, das war vor 6 Jahren. Oh Gott, da komme ich schon durcheinander hier. Aber genau, es war vor 6 Jahren. Und das ist halt jetzt vorbei. So, also du musst halt deine alten Erfolge, davon kannst du eine gewisse Zeit lang zehren, aber irgendwann halt nicht mehr. Und ich meine, gut, so weit gehört auch, vielleicht muss man sich ein bisschen damit arrangieren, dass wir in Deutschland aktuell eben gerade im Abwehrbereich auch nicht so die hohe Qualität haben. Weil ich sehe da jetzt auch nicht viele andere Spieler in einem gewissen Alter. Also Hummels und Boateng könnten qualitativ natürlich was bringen, aber sind jetzt auch nicht ein Versprechen auf die Zukunft. Also dementsprechend muss man sich vielleicht damit abfinden, dass wir aktuell eben nicht so gut aufgestellt sind hinten. Und das brauchst du dann schon irgendwie. Und das, wenn man sich die Weltmeister-Elf anguckt, waren das halt eben mit Hummels und Boateng 2 Stützen, die du brauchst. Plus halt andere noch, die da mit Lahm und so weiter dafür gesorgt haben, dass es einfach stabil war hinten. So.
Meinst du, es gibt eine Möglichkeit für Müller, Hummels, Boateng unter Löw zurückzukehren in die Nationalmannschaft?
Also mein Verdacht ist, dass ich glaube, er wird Hummels tatsächlich noch nachnominieren fürs Turnier. Da wird er bei seinen Schatten springen, weil das ist auch so ein Löw-Typ. Ich glaube, bei Boateng und Müller, die wird er nicht nominieren. Also ich glaube, ich weiß nicht, hab ich so ein Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, dass er einen von den dreien einfach nochmal nachnominiert. Ich könnte mir nicht, also alle drei auf gar keinen Fall. Auf der anderen Seite würde das natürlich bedeuten, dass er über seinen Schatten springen muss. Und ob er das kann, das meinte ich halt mit Selbstreflexion. Ne? Also es ist halt schon auch jetzt nicht seine Stärke, glaube ich. Auch nicht die von Oliver Bierhoff. Aber das wäre schon, glaube ich, ganz gut. Nur die Frage ist auch am D-Bock, ne? Also
ja.
Thomas Müller und
so die Frage, wie verbrannt sind die Brücken da? Also wie, in welcher Art und Weise wurde sich getrennt? Das war ja alles auch, die haben das ja, weiß ich nicht, auch aus der Zeitung erfahren, mehr oder weniger. Und ich glaube, die Kommunikation war da nicht gut. Und ich kann mir schon vorstellen, das sind ja alles Leute, die sehr viel miteinander erlebt haben und auch große Erfolge miteinander gefeiert haben. Ich glaube, das verbindet einen schon. Aber ich kann nicht einschätzen, wie sauer sind die aufeinander oder wie weit wäre der Weg, die Hand zu reichen.
Ja.
Also haben die mehr als 1,50 Sicherheitsabstand emotional. Und kann man quasi mit ausgestreckter Hand da noch wen erreichen oder nicht? Und dann auch, wie sehr verliert jemand wie Jogi Löw sein Gesicht, wenn er sagt, die brauche ich nicht mehr und dann 3 Jahre später, ja gut, vielleicht doch.
Ja, das ist die Frage. Also ich meine, Hummels und Müller haben das, da bin ich letzte Woche durch Zufall drauf gestoßen, bei YouTube so ein Format irgendwann mal aufgebaut und jetzt letztens wieder zusammen ein Video abgesetzt, wo die so in so kleinen Wettbewerb gegeneinander antreten, also auch so im Tennis spielen oder jetzt letztes Mal war es der Speerwurf. Interessanterweise übrigens relativ häufig das Emblem von Adidas zu sehen in diesen Videos. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob da vielleicht doch das eine oder andere Sümmchen dann auch noch über Sponsoreneinnahmen generiert wird. Finde ich ein bisschen, naja, fragwürdig. Aber auf jeden Fall sind die beiden in Kontakt, obwohl sie ja nicht mal in einer Mannschaft spielen. Aber die werden sich auch austauschen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass beide sagen würden, ach, weißt du was, irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Sagen wir mal dahingestellt. Wäre auch irgendwie komisch. Dann kommen sie wieder dazu, dann sollen sie irgendwie da wieder das Standing haben. Ah, ich weiß nicht. Das hat alles so ein Geschmäckle. Mhm. Und ich finde es auch ein bisschen, es ist halt auch die falsche Herangehensweise, jetzt das nur daran festzumachen, weil es fehlt ja auch in anderen Bereichen. Also das, du hast vorne natürlich einen geilen Sturm mit Gnabry, Sané und Werner. Brandt, der da noch irgendwie ab und zu reinkommt. Du hast noch Havertz und so. Das ist natürlich eine Offensive, die ist unfassbar talentiert. Aber auch da, analog zu Hertha, was ich vorhin meinte, kein, der unbedingt eine absolute Autorität ausstrahlt oder ein Führungsspieler ist. Ne? Keiner von denen.
Das stimmt, da müsste so ein Schweinsteiger zurückkommen. Vielleicht meinte Bierhoff das ja. Wenn du mal Zeit hast, komm, schau mal im Training mal da vorbei. Oder
naja, den Gag hat Opti dann auch gemacht. Also Opti meinte da auch so, naja, vielleicht, ich glaube, er meint eher dich als Spieler. Also. Ja. Ja, also, weißt du, was ich meine? Das ist auch so ein Problem generell bei der Mannschaft. Es gibt keine Führungsstruktur, keine Autorität. Auch ein Toni Kroos, der gestandener Spieler ist, jetzt im Spanien-Spiel auch wieder abgetaucht, by the way, jetzt auch keiner, der irgendwie der große Lautsprecher ist. Und das fehlt dann schon. Also Spanien kommt natürlich ganz anders über ein viel stärkeres Kollektiv, aber die haben auch andere taktische Prägungen und sind vielleicht vom Nachwuchs her, von der Nachwuchsarbeit auch viel mehr darauf geschult, in gleichen Systemen zu spielen und stärker zusammenzuhalten und sind von ihrer vom Grundnaturell auch eher darauf gepolt, glaube ich, in so einem Kollektiv zu funktionieren mit viel Kurzpassspiel und so weiter. Das ist halt bei der deutschen Mannschaft eher nicht so. Und ja, also da war schon der emotionalste Ausbruch das Ficken von Manuel Neuer, was er dann irgendwann nach dem 4-0, glaube ich, an den Pfosten gebrüllt hat.
Ja, Kultszene.
Ja, der arme Pfosten, kann er auch nichts dafür.
Ja, das stimmt. Was da schon gegen geboxt und getreten und geschlagen wurde.
Was der sich alles anhören musste. Wie oft ist der beim Therapeuten wahrscheinlich auf der Couch, um das alles zu verarbeiten?
Ja. Ja, es fehlt ein bisschen der Spieler, der mit blutendem Gesicht das 1-0 über die Verlängerung rettet.
Ja, ja. Und ich meine, man darf auch nicht immer so anachronistisch sein, das alles so verherrlichen, was damals sozusagen in dieser guten alten Zeit, um mal hier so ein paar Wortphrasen reinzuwerfen, die halt immer wieder benutzt werden, und das alles so verklären und sagen, da war alles besser. Aber auf der anderen Seite hast du aktuell, und das ist, glaube ich, auch ein Problem der generellen Nachwuchsausbildung, hast du halt keine Typen unbedingt auf dem Platz. So, das siehst du ja auch an den Statements danach. Das ist halt alles sehr, sehr fein geschliffen, sehr, ja, glatt gebügelt, PR-mäßig formuliert. Kaum jemand, der da mal querschießt oder so. Und Kimmich ist vielleicht der Einzige, leider jetzt gerade verletzt, der so ein Arschloch auch mal sein kann. Was du halt brauchst, glaube ich, um in der Mannschaft erfolgreich zu sein. Siehst du ja bei FC Bayern auch.
Ja.
Aber die Spieler halt die anderen nicht. Und das ist halt das glaube ich, ein Dilemma auch in der Ausbildung von jungen Fußballspielern aktuell, dass die halt in diesen Nachwuchsleistungszentren extrem darauf geschult werden, wie sie professionell im Fußballbereich halt agieren und Talent und so weiter aufbauen und fördern und so weiter. Aber eben nicht, wie sie als Mensch sein könnten. So, also diese Menschwerdung findet halt gar nicht mehr statt, sondern es geht nur noch um Fußball. Und das, weiß ich nicht, kann funktionieren, wenn du in einem starken generellen Kollektiv spielst, aber ich glaube, also ist mein Gefühl, dabei bleibt halt auf der Strecke auch irgendwie einen Charakter rauszubilden. So.
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass jedes Team einen Charakter vielleicht braucht. Und es wäre auch ein Problem, wenn es jedes Team jetzt da 12 Charaktere hätte. Deswegen ist das sowas, das kannst du jetzt auch nicht jedem mitgeben. muss man auch gar nicht, aber ein paar sollten es mitkriegen und die müssen dann relativ gleich verteilt werden auf die Vereine, weil ich glaube schon zwei echte Charaktere in einem Team können ein Problem sein für die Mannschaft. Und das ist glaube ich, schwierig, weil man das erstens nicht jedem antrainieren kann und zweitens der Fußball auch sehr baut auf Geschwindigkeit, auf schnelle Bälle, schnelle Leute und vielleicht hat sich diese Spielweise, die da sehr gefragt ist momentan, also sich so durchschlängeln, auch so ein bisschen auf die Herangehensweise charakterlich so ausgewirkt, dass man jetzt auch quasi so einen sich durchschlängelnden Charakter sehr viel mehr als Vorbilder hat und trainiert und auch also ja, ist die Frage, wer sind auch die Vorbilder von jungen, heranwachsenden Spielern? Und das sind häufiger Erfolge, glaube ich, als Charakterzüge, die da Vorbilder sind. Also ich möchte so viele Titel gewinnen und Tore schießen wie Messi und Ronaldo, aber ich weiß nicht, ob der Charakter von denen dann so als Vorbild genauso fungiert wie der Erfolg.
Ja, naja, klar. Und es ist ja auch, was du sagst, du kannst ja jetzt nicht jeden Spieler irgendwie dazu zwingen, irgendwie ein Charaktermensch zu werden sozusagen oder so ein Lautsprecher zu werden. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber ich glaube, dass das in der Ausbildung häufig zumindest irgendwie einfach nicht mitvermittelt wird oder dass die einfach auch keine Zeit haben dafür, weil sie einfach nur in diesem Kosmos Fußball stecken. Mal darüber hinaus halt ja, irgendwie Kontakt überhaupt zu so einer Welt, sag ich jetzt mal, darüber hinaus zu erlangen und dann halt auch irgendwie sich dadurch, ja, dadurch geprägt zu werden. Und das fand ich ganz interessant. Bei Stuttgart ist ja gerade Minzlaff, der ehemalige Chefscout auch von Dorp und so weiter, der viel da gescoutet hat, gute Talente gescoutet hat und so weiter, jetzt Sportdirektor. Und der meinte in einem Interview, dass er lieber mit Spielern zusammenarbeitet, die auch mal quergeschossen sind früher, weil die einfach auch auf dem Platz dann eine andere Mentalität mit reinbringen. So. Und das, finde ich, sollte man auch immer mit bedenken. Und das ist ja auch eine Kritik, die Löw immer wieder begegnet, dass er halt gerne auch einfach so Leute wie einen Sandro Wagner, der halt auch mal irgendwie die Fresse aufreißt, nicht nominiert, weil der ihm vielleicht zu problematisch ist. Und dafür andere Spieler halt, die ihre Fresse halten und sich unterordnen, dann lieber gerne mitnimmt, so, ne?
Ja, ja.
Und, ja.
Das stimmt, das ist auch ein Signal natürlich.
Auf der anderen Seite hat er auch Kevin Großkreuz mitgenommen. Und der ist jetzt auch nicht ungefähr bekannt. Immer noch Weltmeister, by the way. da irgendwie. Deswegen, die Wahrheit liegt manchmal ja auch nicht in dem einen, oder nicht nur manchmal, sondern liegt ja meistens nicht in dem einen Extrem oder in dem anderen, sondern irgendwo dazwischen. Ja, aber ja, wie weiter, Henning? Also was, ich würde sagen, also Führungsspieler ist ein Problem, wir haben vielleicht weniger Talente. Ich glaube auch ein Thema ist, du hast als Nationalmannschaft natürlich immer wenig Zeit, Abläufe einzutrainieren, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Ja. Ja. Ich war ja eigentlich begeistert davon, dass Werner und der Kollege nach Chelsea gegangen sind.
Havertz,
genau. Dass die da zusammenspielen. Und ja doch, die Offensive auch in den nächsten Jahren und im vielleicht nächsten Jahrzehnt prägen werden, ist, glaube ich, ein Vorteil, wenn Nationalspieler im selben Verein spielen. Also es sind ja traditionell viele Spieler vom FC Bayern München dabei. Und ich glaube, das hat auch zum Beispiel die spanische Nationalmannschaft in ihren goldenen Zeiten stark gemacht, dass da so viele Barcelona-Spieler dabei waren. Und der dieses Tiki-Taka dann quasi aus Barcelona auch in die Nationalmannschaft getragen wurde, als sie dann 2008 und 2010 Europa- und Weltmeister geworden sind. Also ich glaube, dass das ein Vorteil sein kann, ist die Frage, ab wann sich das auszahlt. Die sind jetzt ja auch erst im Sommer gewechselt oder im Herbst und ja, ist natürlich ein Problem. Du kriegst die Leute dann manchmal ins Trainingslager oder kurz vor den Spielen kannst ein paar Sachen trainieren, aber du musst halt auch immer damit arbeiten, was in den Vereinen gemacht wurde. Und gerade wenn jetzt neue junge Leute dazukommen, weiß nicht, ein Robin Koch zum Beispiel, der jetzt in Leeds spielt, der ist dann auch sehr abgekoppelt von der Bundesliga. Der ist dann nicht so drin wie Spieler, die vielleicht auch in der Bundesliga zusammenspielen oder zumindest gegeneinander spielen. Dementsprechend, ja, muss man gucken, wie das ist auch so Liga-Zugehörigkeitsmäßig und Wochentrainingsmäßig sehr entkoppelt wird gerade.
Ja, total. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, wir spielen gegen Spanien, ohne das jetzt überbewerten zu wollen, aber war halt auch wieder eine Anreise mit verbunden in Corona-Zeiten, wieder neue, viele Tests. Dann hast du so ein bisschen diese Ungewissheit im Hinterkopf, okay, wir haben gegen die Ukraine gespielt, da wurden plötzlich 3 Spieler nach dem Spiel dann nochmal positiv getestet oder 2, die auch im Einsatz waren. Das wird vielleicht auch nochmal eine kleine Rolle im Hinterkopf gespielt haben. Dann generell dieses immer irgendwie abgeschottet zu sein, da rauszufahren, auch die haben ja nicht in der Innenstadt gespielt, sondern im Olympiastadion außerhalb der Stadt. Alles ein bisschen Parallelwelt. Ja. Ich meine, das darf man jetzt vielleicht nicht als die große Entschuldigung nehmen, aber ich glaube, das spielt auch eine kleine Rolle, wenn du dann eben so 2, 3 Nackenschläge kassierst, dann ist die Verfassung vielleicht ganz grundsätzlich nicht so da. Dann hat sich so eine Mannschaft eh noch nicht gefunden und dann geht's halt dahin. Und Spanien ist halt relativ eingespielt immerhin, ist vor Ort, kann da spielen, wo sie halt zu Hause sind. Und klar, ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Weil man muss ja sagen, gegen die Ukraine, da war nicht alles gut, auch defensiv überhaupt nicht. Aber da fand ich zum Beispiel Robin Koch oder so sehr erfrischend. Da gab es auch gute Ansätze so. Und ja, gut, jetzt sieht man einfach, wie viel sowas sportlich wert ist, wenn man sieht, dass die Ukraine einfach auch in der B11 da gespielt hat. Aber trotzdem, ja. Also ich habe jetzt gerade mal den Kader aufgerufen, um auch mal so ein bisschen zu sehen. Also übrigens ein Argument, was ja auch mal gebracht wird, ist das Alter. Also dieser junge Altersdurchschnitt, den kannst du auch nicht unbedingt aufrechterhalten, weil der lag, glaube ich, jetzt gegen Spanien bei 26, 27 oder so. Auf jeden Fall nicht extrem jung. So, sondern da sind ja auch mittlerweile echt Spieler dabei, die ein gewisses Alter erreicht haben.
Ja.
Nee, aber wenn du halt zum Beispiel guckst auch, es gibt aktuell halt einfach auch nicht die riesen Bayern-Riege, ne? Klar, du hast irgendwie Süle hinten und Neuer. Süle ist aber auch gerade nicht so richtig formstark nach seinem Kreuzbandriss. Du hast vorne Gnabry, Goretzka und Sané. Also Goretzka im Mittelfeld und Sané dann halt vorne wieder. Ist eine kleine Bayern-Verbindung mit Kimmich und halt auch, ne? Wenn er dann wieder fit ist. Aber ja, ist jetzt nicht irgendwie so die 5-6-Leute Verbindung. Was ja auch nicht immer sein muss, aber kann schon auch was bringen.
Das ist ein Neuer hast du hinten noch. Es ist nicht wirklich verbunden an die Offensive, aber manchmal schon, je nachdem, wo er steht. Wenn er an der Mittellinie die Bälle abfängt.
Mit dem Pfosten verbunden.
Ja, das auch.
Ja, ja.
Ja, es ist.
Aber wenn man sich gerade die Abwehr anguckt, ich meine, es sind halt wirklich, also gut, Ginter, guter Abwehrspieler, keine Frage. Henrichs, weiß ich nicht. Robin Koch ist ein Talent, wird auf jeden Fall in 3, 4 Jahren richtig, richtig gut sein, glaube ich. Da sieht man schon echt gutes Potenzial. Philipp Max auch gut, aber eben nicht absolute Weltspitze. Antoni Rüdiger spielt bei Chelsea auch nicht von Anfang an. Niklas Stark, müssen wir drüber reden, ist bei Hertha auch nur bedingt immer in der ersten Elf. Süle nach dem Kreuzbandriss nicht richtig fit wieder aktuell, nicht auf dem Level. Tah spielt auch bei Leverkusen nicht unbedingt immer von Anfang an. Und Udokai, neu dazugekommen, kann auch noch keine große Rolle spielen. Ja, also da sehe ich jetzt nicht unbedingt die Riesenqualität einfach, ne? Muss man einfach mal so sagen.
Ja, es ist viel Potenzial und dann ist die Frage, was davon kann abgerufen werden, wie setzt man es zusammen, wie harmoniert es auch miteinander und in welcher Konstellation können die Spieler ihr Maximum abrufen und muss man vielleicht auch die Taktik nochmal überdenken und vielleicht auch andere Aufstellungen mal ausprobieren, die mit dem Spielermaterial jetzt besser funktionieren.
Ja, ich glaube, also ich kann mir alles andere wäre jetzt auch echt ein Armutszeugnis. Du musst dich jetzt nochmal hinsetzen als DFB, zusammen mit Löw, zusammen mit Bierhoff und natürlich dem ganzen Staff drumherum, dem Team, und dann überlegen, okay, was müssen wir jetzt machen, wie können wir es umstellen, wie bereiten wir uns vor auf das Turnier, was in ein paar Monaten ja auch schon ansteht, wie bekommen wir da jetzt nochmal einen neuen Ansatz hin. Du hast jetzt nicht die riesen Auswahl, was die Spieler angeht, so, dass du da nochmal nachlegen kannst. Kannst du vielleicht versuchen, da nochmal ein paar ältere Recken sozusagen mit reinzunehmen. Das kann nochmal funktionieren, aber viel mehr hast du jetzt erstmal nicht, aber du musst jetzt natürlich schon, ja, gucken, was du nochmal ändern kannst, so, und das sind die Sachen, die du angesprochen hast, Taktik, Aufstellung nochmal anpassen und dann einfach auch mit so einer veränderten Aufstellung in das EM-Jahr gehen und schauen, dass man das irgendwie das wieder ausbügelt. Und ich hatte gerade noch einen Gedanken, der fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Genau. Ich meine, man muss ja auch einfach vielleicht akzeptieren als außenstehender Fan, dass die Mannschaft da so aktuell noch immer in einem kleinen Umbruch steckt, oder nicht nur einen kleinen, sondern einen größeren Umbruch steckt. Viele der jetzigen Spieler haben noch kein großes Turnier gespielt. Ja. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen Nachsicht zeigen. Aber mit Löw ist halt der Kredit langsam aufgebraucht. Und da kommen wir zu einem, ich sag mal, bemerkenswerten Einwurf eines ehemaligen Fußballexperten der ARD, Waldemar Hartmann, in einem Interview mit der Deutschen Welle wurde er gefragt, und wir haben da einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, da hören wir jetzt mal rein, was Waldemar Hartmann zur möglichen Nachfolge von Jürgen Löw, die ja jetzt gerade wieder diskutiert wird, sozusagen hat, denn der Moderator stellt eine interessante Nachfrage. Wir hören mal rein.
Jetzt habe ich nur Männer die ganze Zeit gehört. Welche Frau könnten Sie sich denn vielleicht als Löws Nachfolgerin vorstellen?
Als Bundestrainer? Mhm. Ich weiß ja nicht, vielleicht als Werbeperson bei Nivea, aber als Bundestrainerin keine. Da ist die Zeit noch nicht reif.
Meinen Sie, da ist Deutschland noch nicht so weit, um eine Frau mal die deutsche Nationalelf der Herren zu trainieren?
Nicht nur Deutschland, ich auch nicht.
Okay, klare Aussage.
Ja, klare Aussage. Das ist unangenehm zu hören, und ich finde, also wir sind da, was die Sache angeht, noch auf einem weiten Weg, aber ich finde, das ist dieses unangenehme Gefühl im Bauch, dass es sich einstellt, wenn man das hört, ist ein gutes Zeichen, glaube ich.
Absolut. Und er ist halt einfach auch ein Relikt einer alten Generation, das merkt man einmal mehr. Gut, dass er vielleicht auch nicht mehr da in der ARD als Experte auftritt, wenn man sich das anhört, denn man kann natürlich darüber diskutieren, ob jetzt irgendwie die Trainerinnen aktuell, die es gibt, das Potenzial haben, eine Nationalmannschaft zu trainieren. Also man kann das ja einfach an den Fakten entlang diskutieren, aber was er macht, ist ja einfach eine gewisse Form von Sexismus ja auch wieder einfach, und nicht nur ein bisschen, ja, sondern ganz schön dreist mit diesem Nivea-Argument.
Ja, wirklich, ja. Ja. Ich finde es besonders schön, dass er erst sich so ein bisschen hinter der Geschichte zu verstecken versucht, und dass er quasi sagt, ja, an sich wäre es mal an der Zeit und ist eine schöne Sache, aber leider sind wir noch nicht bereit als Gesellschaft. Und dann aber am Ende dann doch noch durchblicken lässt, dass er selbst auch noch nicht bereit ist. Also ich glaube, das ist auch eine Argumentation, in die man sich leicht zurückverstecken kann, dass man sagt, ja, da ist viel Wahres dran am Feminismus, aber es ist halt jetzt noch nicht die Zeit dafür, leider, weil dann kann man doch ganz schön den Status quo beibehalten, ohne zu viel ändern zu müssen.
Ja, und das so passend übrigens, ich habe letzte Woche was, glaube ich, kurz reingeschaltet ins Sportstudio, da war Bibiane Steinhaus zu Gast, die jetzt ja ihre Karriere beendet, auch nach der Saison, glaube ich, oder hat ihre aktive Schiri-Karriere schon beendet, ist jetzt im Videokeller ab und zu noch zu Gast als Schiedsrichterin.
Ja.
Und da ging es auch ums Thema, warum so wenig Frauen den Schiedsrichterberuf ergreifen und generell, wie das halt ist, und war auch interessant, was sie so gesagt hat. Sie ist dann schon so ein bisschen zurückhaltend noch mit Kritik, aber und sagt auch irgendwie, das Leistungsargument muss zählen, wir können sich einfach irgendwie Plätze für Frauen reservieren, nur weil es dann Frauen sind und so. Aber war irgendwie interessant, so ein Eindruck mal zu bekommen. Und das Ding ist ja, je weniger Frauen das halt machen, desto weniger junge Mädchen haben ja auch den Anreiz und die Motivation zu sagen, ich habe auch Lust darauf, das zu tun. Weil du brauchst ja immer irgendwie Vorreiterinnen. Ja. Und die müssen auch halt gefördert werden. So. Und es geht halt nicht anders. Und es gibt aktuell, ich habe das recherchiert, im deutschen Fußball, zwei Frauen, die Männermannschaften trainieren im mehr oder weniger Profibereich. Und zwar beide in der Regionalliga West. Die eine ist Inka Grings, ehemalige Nationalspielerin ja auch, die den SV Strahle trainiert. Wie gesagt, Regionalliga West. Und Imke Wübbenhorst, die Sportfreunde Lotte, die ja öfter mal auch schon im Pokal zu Gast waren, trainiert.
Ach ja.
Und die beiden Frauen, habe ich jetzt rausgefunden, trainieren Männermannschaften. Und es gibt sie also. Es gibt die weiblichen Trainerinnen, die Männermannschaften trainieren. Also warum sollte das nicht auch mal perspektivisch für die Nationalmannschaft in Frage kommen? Für Waldemar Hartmann nicht.
Ja, er ist noch nicht bereit, aber er entscheidet das ja auch zum Glück nicht.
Ist richtig.
Und ist natürlich leider so, dass an den Posten, wo das entschieden wird, auch viele noch nicht bereit sind dafür. Und allein daran, was Kommentatorinnen entgegenweht an Kritik, also was heißt an Kritik, an Beleidigungen und wüsten Beschimpfungen, wenn ein Spiel kommentiert wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da ist schon dran abzulesen, was an Potenzial da ist, wenn das jetzt eine offiziellere Position quasi von einer Frau bekleidet werden würde.
Ja, aber das wäre doch mal echt ein Coup. Also es wäre doch mal wirklich ein Coup, wenn der DFB eine von den beiden sagt, ja komm, auf geht's.
Ja, und ich meine, Deutschland war ja in der Politik schon Vorreiter. Also Angela Merkel, heute richtig. Übrigens am 22. seit 15 Jahren vereidigt. Also heute vor 15 Jahren, genau am 22. November 2005, wurde sie als Bundeskanzlerin
vereidigt. Wahnsinn.
Grüße und Glückwünsche an diesem Tag. Und mittlerweile gibt es ja doch Neuseeland, Finnland, einige Länder, die auch weibliche Regierungschefinnen haben. Das war 2005 noch nicht so. Und warum sollte Deutschland diese Vorreiterrolle nicht auch im Sport mal einnehmen?
Absolut.
Beziehungsweise im Fußball.
Absolut, absolut. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Und ich meine, man muss natürlich auch ein bisschen dazu sagen, so ein bisschen zur Verteidigung von Waldemar Hartmann. Ich glaube, die Frage hat der Moderator natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, bewusst gestellt, weil er vielleicht gedacht hat, dass so eine Art Antwort kommt, was natürlich nicht ihn entschuldigen soll, was er dann gesagt hat, aber so ein bisschen hörst du es auch raus, wie er die Frage stellt, so ein bisschen mit so einem Unterton. Aber ich meine, das heißt ja nicht, wie gesagt, dass er dann mit so einem sexistischen Spruch kommen muss, ne? So, aber ja.
Ja.
Naja, wir haben ja auch noch Silvia Knight zum Beispiel, die ja auch mal die Frauenfußballnationalmannschaft trainiert hat, warum nicht auch für die Männer. Alles Sachen, die wahrscheinlich nicht zur Debatte stehen werden. Und da kursieren ganz andere Namen. Wenn es dann soweit sein sollte, dass Jogi Löw nach der EM zumindest nicht mehr weitermacht. Vorher werden sie ihn, glaube ich, nicht entlassen. Mhm. Ja.
Wäre auch Quatsch jetzt vor dem Turnier, wenn es nächstes Jahr stattfinden sollte, da noch einen Wechsel zu machen.
Ich meine, wir würden es machen, Henning, oder?
Wir würden uns bereit erklären, als Doppelspitze.
Ja, wir würden es machen.
Das zu übernehmen.
So wie die Grünen, die wir ja gerade Bundesparteitag haben auch. Wir sind quasi Habeck und Baerbock für die Nationalmannschaft.
Ja, genau. Würden wir machen. Also meldet euch gerne bei, wenn ihr in verantwortlicher Position beim DFB beschäftigt sein solltet. Schreibt gerne Instagram, Facebook, Twitter oder doppelspitze@posteo.de. Wenn ihr da ein Angebot für uns habt.
Richtig, ja.
Wir werden das prüfen und dann melden wir uns.
Mit unserem Agenten besprechen, unserer Agentin besprechen und dann schauen wir mal, was daraus wird. Nee, aber mal Spaß beiseite. Also ja, es gibt ja eigentlich nur die üblichen Kandidaten. Du kannst natürlich jetzt Hansi Flick vom FC Bayern abziehen nach der Saison, wenn er das zweite Triple geholt hat oder so und sagen, komm Hansi, mach's nochmal für die Nationalmannschaft. Das kannst du machen.
Ja. Da ruft er natürlich auch das Triple-Triple, dass er es noch ein drittes Mal holt, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering und warum sollte er dann nicht sagen, wenn die Bundesebene ruft, dann muss man da auch antworten. Alternativ könnte man Jürgen Klopp aus Liverpool loseisen.
Ja, das ist natürlich auch immer wieder ein Kandidat, der ins Rennen geworfen wird, der mit Sicherheit auch, glaube ich, einen positiven Effekt auf das ganze Gebilde mal hätte. Die Frage ist, ob er darauf Bock hat. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, auch dass er beim DFB jetzt auch nicht so die offenen Türen einrennt, sondern dass die ihm irgendwie so ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Das kann gut sein, ja. Man hat da wenig Vibes, so im Gespür.
Ja.
Also man verbindet auch Klopp mit niemandem da in der Chefetage, so freundschaftlich, also man weiß jetzt nicht, wie es hinter den Kulissen ist, aber so vordergründig tritt da nichts zutage. Ist auch die Frage, ob Jürgen Klopp vielleicht auch in Liverpool sowas anstrebt, was Arsène Wenger beim FC Arsenal hatte, also dass der auch so eine Vereinslegende werden möchte. Also er ist ja schon gefeiert und in den Herzen der Fans angekommen. Und ich glaube, wenn du mal in den Herzen der Liverpooler Fans angekommen bist, ist die Frage, ob du da nicht bleiben möchtest. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Ort.
Ja, ich glaube, von der Umgebung her stelltechnisch wahrscheinlich nicht so geil, aber ich glaube, vom Vibe her ganz cool.
Ja, das stimmt. Man muss sich ja auch diese Vereine immer als Wohnort vorstellen. Und ich glaube, in Liverpool hat auch schwierige Ecken, wahrscheinlich eine hohe Feinstaubbelastung.
Ja.
Und ja. Wobei jetzt ja der Winter kommt. Ich habe neulich gedacht, ich bin rausgegangen und es war so richtig eisekalt winterlich schon. Einstellige Grad, irgendwie 4-5 Grad. Und da war das, ist diese frische Luft. Und man weiß ja, dass die Luft nicht frischer geworden ist seit Sommer. Was irgendwie die Kohlenmonoxid und Stickoxidpartikel in der Luft bedeuten. Aber die Luft fühlt sich gleich frischer an. Das ist wahrscheinlich in Liverpool genauso. Wenn es da kalt ist, Nordengland ist wahrscheinlich schnell kalt. Da kommt man raus und denkt, ach, ist das frisch. Ich glaube, da kann man sich schön drüber hinweg täuschen selbst.
Ja. Ja, schön auch der Satz, als ich letztens rausgegangen bin. Das sind ja die Sätze, die man jetzt aktuell eher selten benutzt. Weil man dann doch viel zu Hause ist. Ich habe noch zwei Namen, die man mal überlegen könnte zumindest. Was ist mit Jupp Heynckes?
Ja, zum zweiten Mal aus dem Ruhestand geholt. Ja,
zum dritten Mal, glaube ich, weil ich
einmal für die Bayern
zweimal aus dem Ruhestand, glaube ich, geholt. Ne?
Ist das so? Kann sein, ja. Wahrscheinlich damals bei Gladbach schon aus dem Ruhestand geholt. Aus der inneren Immigration des Ruhestands.
Aus der Ahnengalerie haben sie ihn, so wie bei Mulan, wo dann irgendwie so die Ahnen angerufen werden. So rufen sie den Don Jupp dann an.
Der so, gefühlt ist der 75 innerlich in Ruhestand gegangen und seitdem wurde er jeden Tag zurückgeholt.
Ja, wen gibt es noch? Gut, den ewigen Kandidaten Lothar Matthäus. Der wird es aber auch nicht machen, wahrscheinlich.
Ich glaube, der würde das unterschreiben, da hast du den Vertrag noch nicht hingehalten, da hat er schon irgendwo unterschrieben. Also ich glaube, der hätte Bock. Wenn ich mir den da im Privatfernsehen als Experten sitzen sehe mit seinen Turnschuhen, da habe ich immer das Gefühl, der ist eigentlich auf dem Weg woanders hin.
Ja, realistischer sind schon solche Leute wie Stefan Kunz, der jetzt ja gerade die U21 auch trainiert, dass der dann irgendwie abkommandiert wird zur Nationalmannschaft A. Weiß nicht, wie einfach das geht, aber die spielen übrigens auch richtig geil, die haben ja auch EM jetzt nächstes Jahr. Und die ist irgendwie zweigeteilt. Ein Block im Frühjahr und dann 3 Monate Pause und der zweite Block irgendwann im Sommer. Völlig wirr.
Ja, wer sich das ausgedacht hat.
Nee, aber ich habe noch einen Trainer, den man gar nicht auf dem Zettel hat, aber der vielleicht mit seinen Verbindungen zu Fritz Keller vielleicht doch nochmal ins Rennen geworfen wird. Was denn mit Christian Streich vom SC Freiburg?
Oha, sympathischer Typ. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob er. Es machen würde.
Bei denen, da war jetzt auch eine sehr lange Pause dazwischen. Ich weiß nicht, ob er. das machen würde. Ja.
Ja, nein, also ich. Weiß ich wirklich nicht, weil ich glaube, der fühlt sich sehr wohl in Freiburg und das ist ja im Gegensatz zu Liverpool auch eine Stadt, in der man sehr gut leben kann. Und. Das ist natürlich, Freiburg ist vielleicht das Gegenteil vom DFB. So von der Attitude, vom Selbstbild, was man ist, wer man ist, wo man hin will und da weiß ich nicht, ob das so gut passen würde.
Naja gut, aber du musst natürlich so sehen, Fritz Keller ist ja auch ehemaliger Freiburger Präsident. Also die Verbindung ist da.
Das stimmt, Jogi Löw ist, ich glaube, Rekordtorschütze in Freiburg.
Eben, also die Connection ist da, aber ich glaube, Christian Streich wird es nicht machen, weil er sich dann zu sehr wahrscheinlich in so ein Riesengebilde einfügen müsste, auf das er keinen Bock hat. Und er ist jetzt auch nicht so der, ich sag mal, ich sehe ihn jetzt auch nicht so als Globetrotter sozusagen. Also er ist dann schon eher so in seiner Heimat verwurzelt und aber es wäre vielleicht mal eine mutige, spannende Alternative, weil er kann halt sehr gut mit jungen Spielern umgehen, das ist ja einfach so. Er kann auch Teams, die irgendwie vielleicht nicht dass die Riesenqualität haben, aber super viel Talent und Potenzial immer wieder zusammenbringen und in eine guten taktischen Grundformation ausstatten. du hast mit Waldschmidt und Robin Dutt, hätte ich jetzt was gesagt. Du weißt, welchen ich meine. Sag mir, wie heißt denn der jetzt?
Robin Koch.
Robin Koch, auch zwei Ex-Freiburger im Team. Why not?
Why not? Ja. Noch ein Name, den ich reinwerfen möchte, ist Ralf Hasenhüttl, der von Leipzig nach Southampton gegangen ist, da jetzt seit 2018 Trainer ist. Und es wäre, glaube ich, der erste Österreicher als deutscher Bundestrainer. Ist wahrscheinlich auch die einige Leute noch nicht reif für. Frauen und Österreicher wollen wir bitte noch nicht. Aber why not? Wir können einfach ein paar Namen sagen und wenn es dann einer davon wird, dann haben wir es gesagt.
Ja, genau.
Doppelspitze berichtete zuerst.
Ja. Ja, oder was mit Angela Merkel? Wenn sie jetzt dann nicht mehr Kanzlerin ist, kann sie doch die Nationalmannschaft übernehmen.
Ja, die Kabine kennt sie richtig. Schon. Und die Jungs auch. Und warum die nicht?
Zumindest. Ja, oder was ist mit Schweini? Wird sofort abkommandiert als ARD-Experte und reingeworfen in die Materie.
Ja, also den könnte ich mir vielleicht jetzt nicht 2021, aber 2030, warum nicht?
Es bleibt spannend. Wir werden es sehen. Also auf jeden Fall glaube ich, dass nach der EM Schluss sein wird für Löw. Vielleicht gibt es auch so einen ganz überraschenden Move und er ist jetzt so beleidigt, dass jetzt alle gesagt haben, es war alles so schlecht, obwohl er ja selber zugeben muss, dass es auch nicht das Spiel war. Aber er ist jetzt so beleidigt, dass er noch vor der EM hinschmeißt und sagt, nee Leute, macht's ohne mich. Ciao, ich bin raus.
Ja, aber so kurz davor, dass es auch nur eine Interimslösung dann gibt für das Turnier. Ja,
genau,
so eine riesen
Eklat. Ja, genau, so eine Überbrückung letztendlich. Dass dann Waldemar Hartmann wird dann angerufen oder so.
Vielleicht auch schon in Absprache mit irgendwelchen Pflegeprodukteherstellern, dass er dann einen Werbevertrag gleich schon hat, wo er dann das Hinschmeißen und so, ich gebe mir jetzt mal Ruhe für mich selbst, ich pflege mich jetzt mal, wo das dann schon dieser Move schon Teil der Werbestrategie ist.
Ja.
Das wird dann noch kontroverser diskutiert.
Ja, Mensch. Ich habe übrigens bei meiner Recherche für die Folge so ein paar alte Fotos von ihm gesehen und er sieht ja auch wirklich. Also der junge Jogi Löw ist ja auch kein Vergleich zum jetzigen Jogi Löw. Also da liegen sehr viele Espressi dazwischen, würde ich sagen.
Ja, also wie bei Obama, wenn dann die Bilder vom Wahlkampf 2008 und nach den zwei Terms als Präsident, da war der auch 20 Jahre älter gefühlt, optisch.
Ja, wir brauchen jetzt so einen Typ wie Obama im Amt des Nationaltrainers. Wo ist der? Wo ist der?
Was macht ein Obama jetzt eigentlich?
Naja, so? Der hat ein Buch jetzt rausgegeben, wo er ein bisschen abrechnet mit Donald Trump und so. Also der hätte jetzt auch die Zeit, glaube ich.
Ja. Kann man ja mal. Wir machen mal eine Liste und schicken die an den DFB, an alle@dfb.de und dann wird das schon in Hände kommen und da sind vielleicht die richtigen dabei und dann geht das da rund.
Wunderbar. Henning, Nationalmannschaft, machen wir, denke ich mal, einen Haken dran. Nächste Woche schauen wir uns noch kurz an. Das Doppelspitze-Update. Was steht so an in der kommenden Woche? Es wird wieder international gespielt. Es wird wieder gereist. Es wird wieder in den Flieger gestiegen und ein bisschen rumgekurvt. Wobei es gibt, glaube ich, nur ein Auswärtsspiel so wirklich in der europäischen Etage für ein deutsches Team. Ansonsten sind es alles Heimspiele tatsächlich.
Ja. Nur Leipzig reist nach Paris. Genau. Leipzig-Paris, da kann man ja die
mit dem Taxi. Taxi nach Paris.
Genau, also der allererste Tatort hieß ja Taxi nach Leipzig.
Oh, da haben wir eine schöne Verbindung.
Glaube ich, war das Taxi nach Leipzig? Ich meine schon. Ich gucke das nochmal nach.
Ja.
Falls ihr Tatort-Historiografen seid.
Ja. Bitte an tatort@doppelspitze.posteo@web.de. Ansonsten die Knallerpartien Dortmund gegen Brügge am Dienstag auch noch. Und dann geht's Mittwoch schon um 18.55 Uhr rund in Gladbach gegen Donetsk. 18.55 Uhr, was ist das für eine Anschlusszeit?
Das ist, irgendwo auf der Welt ist es da 19 Uhr, würde ich sagen.
Ja. 5 Minuten bevor, wahrscheinlich irgendwie ab 19 Uhr greift dann ein neuer Vertrag und dann werden die Übertragungsleitung wahrscheinlich doppelt so teuer oder so.
Das kann sein. Es wird irgendeinen weirden Grund haben, den wir nicht nachvollziehen
können. Es ist ja meistens so wirklich, dass es gegen osteuropäische Mannschaften sind, weil da wirklich die Zeitumstellung ist. Aber Nicht immer.
Ja, vor allem nicht um 5 Minuten.
Genau, und warum dann 5 Minuten? Das ist die große Frage, wirklich.
Ja. Der erste Tatort hieß übrigens Taxi nach Leipzig.
Toll.
Und ich glaube, in der 1000. Folge haben die das nochmal so genannt. Gucke ich hier kurz nach. Ja, Taxi nach Leipzig, die 1000. Folge auch, 2016.
Dann haben wir unsere Tatort-Fans ja auch nochmal unter dem Publikum abgefrühstückt.
Ja.
Ich lese hier gerade, warum die Anschlusszeit so ist.
Oh, die Live-Recherche, extra für euch.
Du kannst ja schon mal sagen, wer dann so in der Europa League antritt und gegen wen die Bayern spielen.
Die Bayern spielen gegen Atletico Madrid zu Hause in München. Das wird ein echter Knaller. Ist ja bisher ganz gut gelaufen, die Gruppenphase für die Münchner. Für die Münchner Bayern. Deswegen können die da ja relativ entspannt.
Bist du sicher, dass Atletico Madrid ist? Ich hatte, glaube ich, Salzburg aufgeschrieben auf den Zettel. Müsste aber auch nochmal nachgucken.
Das gucke ich doch gleich nochmal nach.
Salzburg,
wie komme ich da auf Madrid? Madrid spielt gegen Moskau. Und Moskau, München fängt beides mit M an. Dementsprechend kann man da mal durcheinander kommen. Natürlich Salzburg, das Derby, das Champions League Derby.
Ja.
Vielleicht das nächste Spiel, also dass die beiden am nächsten liegenden Städte, die gegeneinander in der Gruppenphase spielen. Das müssen wir mal nachgucken, aber es könnte sein.
Also die Begründung,
Leipzig-Paris ist
auf jeden Fall weiter. Die ich hier getroffen gesehen habe, die Begründung, warum es diese komische Anschlusszeit gibt, ist tatsächlich, dass die Fans die Möglichkeit haben, mehr Spiele zu sehen. Toll. Also, ist jetzt auch keine richtige Begründung. Da muss es noch irgendwas anderes geben. Naja, wir werden es nachreichen.
Also, weil du dann mehr Zeit hast, also wenn die um sagen wir 19 Uhr und 21 Uhr anfangen, dann musst du ja quasi ziemlich direkt nach Abpfiff rüberschalten.
Ja, damit du auch nochmal auf Klo gehen kannst.
Und so hast du noch, genau, 5 Minuten mehr Zeit.
Nochmal.
Außerdem schalten viele vielleicht um 19 Uhr erst ein und die ersten 5 Minuten sind mal langweilig bei den Spielen, deswegen gehen die dann direkt rein, wenn die
Action kommt. Absolut. Ja, ja, am Donnerstag erwarten uns dann noch die beiden Knallerpartien Liberec gegen Hoffenheim und Leverkusen gegen Beersheva aus Israel. Und dann geht's auch schon munter weiter in der Bundesliga. Freitagabend, Nordderby, Wolfsburg-Bremen. Wolfsgurke gegen Bremen.
Ja. Wird spannend. Wolfsburg ja ganz gut in der, ganz gut in Fahrt gerade. Jetzt mit dem Sieg gegen Schalke am Wochenende.
Bremen aber auch.
Und Bremen Punkt in München.
Hallo, hallo, hallo. Das riecht auch nach einem richtig spannenden Nordderby.
Ja. Da möchte ich nicht wetten.
Du, da möchte ich aber nicht sagen, wer das gewinnt am Ende des Abends, du. wird spannend. Dann haben wir noch ein anderes spannendes Spiel. Und zwar Studi gegen die Bayern. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so ein klares Ding. Gerade nach so einer Europawoche nochmal für die Bayern. Und Stuttgart sehr gut drauf aktuell.
Ja. Kann man Auswärtsspiel für die Bayern in Stuttgart. Spannend. Union gegen Frankfurt.
Kann man sich auch angucken. Ich finde hingegen noch interessantes Spiel Leverkusen gegen Hertha.
Ja, Gladbach-Schalke noch am Samstagabend und am Sonntag dann 15:30 Leverkusen-Hertha.
Ja.
Hat man da Lust drauf?
Naja, ich sag mal so, es gibt jetzt
mit einem Stück Kuchen.
Ja, mit einem Stück Kuchen und einem ordentlichen, mit so einem frisch gebrühten Kaffee kann man sich das mal angucken.
Ja.
Aber das ist ja das, was ich vorhin meinte, also jetzt Leverkusen, dann das Berlin-Derby gegen Union. Auch wieder ohne Zuschauer. Gab es überhaupt schon mal ein Duell in der ersten Liga jetzt mit Zuschauern? Ich glaube,
nee, das wäre ja.
Gab es noch nicht, oder?
Das ist ja das zweite.
Oder? Nee, das dritte. Doch, es gab schon mal eins. Es gab schon mal eins. Es gab, klar, in der.
Klar, das Hinspiel genau, letzte Saison.
Letzte Saison. Ja. Und das habe ich sogar noch in San Francisco im Pub geguckt.
Ach ja.
Und da.
Das war dann deutlich vor Corona.
Genau. Das ist echt Wahnsinn. Also, ich war ja wirklich in den USA so in dieser Zeit, wo es noch so gerade so ging, so bis November. Und so ab Januar, Februar war halt scheiße. Genau. Und dann das Rückspiel war schon ohne Zuschauer. Das haben wir dann 4-0 gewonnen nach dem Lockdown. Und jetzt ist wieder Hinspiel, Lockdown, ohne Zuschauer. Und dann geht's gegen Gladbach. Also, das sind jetzt 3 Spiele. Ist ein schwieriger Dreier, sagen wir mal so. Also.
Ja, die Road to Christmas ist auf jeden Fall für die Hertha steinig.
Ja. Ist jetzt eher so ein so ein schwieriges Programm, bis das Christkind die Geschenke vom Schlitten wirft.
Ja. Die Frage ist ja auch, wann gewinnt Schalke das erste Spiel?
Ja, und das würde ich gerne mit einer kleinen Wette verknüpfen, Henning. Denn wir haben ja schon deine Mähne angesprochen hier. Deine Sergio Ramos-eske Kampfmähne auf deinem Kopf. Hast du mal gemessen, wie lang ist die mittlerweile? Wie viele Meter sind es?
Das habe ich noch nicht gemessen. Kann ich mal machen gleich.
Mach das doch mal bitte.
Aber es ist amtlich.
Kannst du dich auch an den letzten Friseurbesuch erinnern, wo der war, wer da dich geschnitten hat? War es warm, war es kalt draußen?
Das kann ich. Es war warm. Die Friseure hatten nach dem Lockdown gerade so wieder auf. Also Mai vielleicht. Aber ich habe sie halt damals nicht so kurz schneiden lassen, weil
ja.
Dann ging es ja wieder regelmäßig.
Ja, ja, ja.
Und jetzt ist einiges nachgewachsen. Ja,
ja. Also Mai, das sind also nach Adam Riese oder wie unser sehr, sehr schlechter Witze-Mathe-Lehrer damals immer gesagt hat, nach Eva Zwerg. Hattest du den Henkel mal? Das ist der diese Karlauer mal gerissen hat.
Ist das der Henkel? Grüße, liebe Grüße. Den hatte ich mal, ja. Hatte Eva Zwerg, habe ich es nicht mehr so.
Ich glaube, es war er, der mal sagte, das macht doch noch Eva Zwerg. Und dann immer so zum schelmischen Grinsen. Und Henkel. Ja,
und immer zu wenig Feedback.
Ey, Henkel war auch mal legendär. Muss man kurz mal erzählen. Henning, ich war ja auf dem gleichen Gymnasium. Henkel kam traditionell wirklich jedes Mal, ohne Scheiß, in jeder Mathestunde mindestens eine Viertelstunde zu spät. Manchmal auch gar nicht. Ja. Manchmal kam der Mann auch gar nicht. Und war dann immer die Ausrede, er hatte den Stundenplan, den Ausfallplan, da wie heißt das denn, Ersatzplan noch machen müssen.
Ja, der war, das muss man dazu sagen, auch stellvertretender Schulleiter damals und Bürgermeister in seinem kleinen Ort, wo er gewohnt hat. Und ich habe damals seine Ernennung zum Bürgermeister dort musikalisch begleitet.
Oh, deswegen dann bist du ein bisschen involviert hier sozusagen, bist du vielleicht auch ein bisschen beeinflusst? Kannst du dich hier neutral äußern zu ihm oder?
Doch, aber der war auf jeden Fall der hat quasi alle Ämter, die ihm so angetragen wurden, hat er auch ausgefüllt und da war teilweise, sind dann mal Sachen vielleicht hinten runtergefallen, das kann schon passieren, aber ich fühle mich schon ein bisschen wie Bastian Schweinsteiger, wenn er jetzt über Jogi Löw reden soll, da kann er auch nicht so hundertprozentig vom Leder ziehen, weil da doch noch eine gewisse Verbundenheit besteht, emotional.
Absolut, aber ich erinnere mich dann an die eine oder andere Szene, wo ich dann in meiner Funktion als verantwortungsvoller Schüler ein, zwei Stockwerke nach oben gegangen bin im Neubau und dann im Sekretariat, wo nebenan das Büro von Herrn Henkel war, mal kurz angeklopft habe und gefragt, guter Mann, wollen Sie uns noch ein bisschen Mathematik heute beibringen? Und dann wirklich häufiger die Situation war so, ich komme gleich. Ja, und man sich wirklich so ein bisschen verarscht vorkam. Naja, vielleicht auch ein Grund, warum ich in Mathe nie wirklich über eine 4 hinausgekommen bin. Man weiß es nicht.
Ja, was wäre da mit Unterricht alles möglich gewesen?
Ja, in einigen Fächern wäre da wahrscheinlich mehr drin gewesen. Na gut, in diesem Sinne, ja, da steht einiges an. Spannende Spiele und
aber was wolltest du jetzt mit Schalke und meinen Haaren
verbinden? Ach genau, da waren wir stehen. Mein Gott, wir reiten hier schon wieder in den Abend, ohne dieses Ding zu Ende zu bringen. Also meine Idee wäre, sobald Schalke das erste Mal gewonnen hat, gehst du zum Friseur, Henning.
Okay, aber nicht Glatze oder sowas?
Nee, aber schon, dass man einen deutlichen Unterschied sieht.
Okay.
Vielleicht zu diesem Star-Friseur, von dem ich vorhin sprach.
So ein Sidecut und dann noch was reinschneiden. So, aber nicht das Schalke-Logo.
Meistens so Sterne und so. Oh, das wäre doch ganz witzig mit dem Schalke-Logo eigentlich. Nee, das Hertha-Logo wäre auch okay. Aber ich weiß jetzt nicht, was der so nimmt. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass der jetzt nicht so also das ist jetzt kein Cut and Go für 10 Euro, sondern das ist schon eher so für 150 oder so.
Die Preisstruktur hat da angepasst wahrscheinlich an die Kundschaft.
Übrigens, ja, Udo Walz gestorben. Ja. Ne? Udo Walz, der große Friseur. Das muss man kurz mal auch erwähnen.
Ja, das stimmt.
Traurige Nachricht. Die Kanzlerin trauert um ihren Friseur, hat irgendeine Boulevardpresse hier getitelt.
Der hat es ja wirklich geschafft, sich zu etablieren als Friseur der ganz Großen.
Ja, ich habe ihn auch öfter mal tatsächlich interviewt für Spreeradio damals, weil der war um die Ecke vom Sender. Und hat er mehrere Läden da rund um Kudamm und dann, der saß dann auch immer so davor, hat ein Käffchen getrunken vor den Läden und so, war sehr nahbar so und ja, ein schon sympathischer Kerl auf jeden Fall. Unvergessen natürlich die Kategorie bei Anruf Udo mit Joko und Klaas. Ja. Legendär.
Ja. Ja, hat ihm auch so ein Bild. Ich glaube, damit hat er nochmal eine Generation erreicht, die er friseurtechnisch vielleicht nicht erreicht hat. Und auch ein sehr lockeres und cooles Image.
Ja, und genauso werden wir es.
Oder sich von der coolen, lockeren Seite gezeigt. So, ich will gar nicht sagen, dass jetzt ein Imagepflege war. Ja, war, glaube ich, entspannter Zeitgenosse. Ja.
Henning, und genauso machen wir es jetzt auch, indem wir dich zu diesem Promi-Friseur schicken, dass wir da auch mal eine neue Zielgruppe erschließen, dass du da vielleicht irgendwie auch über den Instagram-Kanal ein bisschen Fame abgreifst und so ein bisschen Doppelspitze verlinkst. Und warum immer nur Fußballspieler? Warum nicht auch Fußball-Podcaster mal frisieren? So müssen wir das dem Friseur da schmackhaft
machen. Ja, Podcast ist nicht das erste Medium, wo man mit einer krassen Frisur jetzt gut auffällt, aber wir haben ja auch einen Instagram-Kanal.
Ja, wir sind der Cross-Medial. Ja. Wir sind der Cross-Medial, sagt man doch so, der Cross-Medial. Also der Friseur heißt Rady Barbershop. Und Rady schreibst du R-E-Y-D-Y. Rady. In der Augsburger Straße in Berlin. Henning, das ist deine Adresse. Kannst du schon mal dir einen Termin machen? Vielleicht gewinnt Schalke jetzt ja schon gegen Gladbach am Wochenende.
Ja, ich hoffe für meine Familie, dass das jetzt nicht vor Weihnachten klappt mit dem Schalker Sieg.
Ja, wieso? Die freuen sich vielleicht auch, dass sie dich dann mal wieder richtig erkennen und die lange Mähne mal ab ist.
Ja klar, das schon kürzer ist in Ordnung. Ich weiß nicht, wenn ich unterm Baum sitze mit einem Schalke- oder Hertha-Logo im Sidecut, weiß ich nicht, ob das so gut ankommt. Aber vielleicht kann ich ja, wenn das an der einen Seite kurz ist, so die andere Seite so rüberkämmen.
Ja, da ist Potenzial. Das Ding ist halt einfach auch.
Oder ein Tannenbaum.
Das Ding ist auch, ich glaube, der Friseur, den Namen weiß ich jetzt gerade wirklich nicht, aber so heißt der Shop auf jeden Fall. Aber er wird, denke ich mal, einigermaßen auch mit dir zu kämpfen haben, weil die Spieler, die sonst zu ihm kommen, haben einfach sehr kurze Haare. Also da ist jetzt keiner, der irgendwie die lange Mähne da hat. Übrigens auch, geh mal wirklich, du musst mal auf seinen Instagram-Kanal gehen. Wir können ihn auch mal verlinken, vielleicht, obwohl der hat genug Fame. Warum sollten wir ihn verlinken? Aber
ja, vielleicht.
Dann werden da wirklich die Spieler so in so einer Story aufgelistet, die da waren. Übrigens auch Duda und ich glaube sogar Darida auch. Auf jeden Fall so Leute, wo du gar nicht damit rechnen würdest, aber wo du auch von der Frisur her keinen Unterschied siehst. Also es ist wirklich, also der macht da so ein Foto, so ein Rundum-Foto vom Kopf und denkst, ja toll, das ist jetzt ein bisschen an der Seite ein bisschen abrasiert, aber so ein Riesenunterschied sieht da jetzt nicht. Wahnsinn. Ja, in diesem Sinne, wollen wir diese Jubiläumsfolge beschließen? Wir können ja noch mal hinten raus zur Feier des Tages den Dortmund-Fan noch mal zu Wort kommen lassen. Und unsere ZuhörerInnen damit in den Sonntagabend schicken.
Auf jeden Fall. Es gibt ja noch auch zwei Sonntagsspiele.
Das stimmt, die dürfen wir nicht unterschlagen.
Die jetzt noch auch gucken werden. Wir können ja sagen, wir haben jetzt 14 Uhr.
Punkt 14
Uhr. Das heißt, die werden noch stattfinden, die Spiele. Und wir werden alle erleben, wie sie ausgehen. Köln spielt noch.
Köln Union ist das 18 Uhr Spiel und vorher.
Köln Union.
Freiburg gegen Mainz. Ist ein Abstiegs-Gipfel.
Ich sag, Freiburg gewinnt und Union gewinnt.
Ja, da hast du ja schön einfach gemacht. Glaube ich aber tatsächlich.
Habe ich mich jetzt mal was getraut?
Ich glaube, Köln gewinnt mit 3 Anderson-Toren und Freiburg schießt Mainz auch ab. Doppelpack Höfler.
Okay.
Wir werden es sehen.
Wenn die 3 Anderson-Tore alle von Drexler vorbereitet werden, dann haben wir beide was davon punktemäßig.
Ja. Sehr gut. Schön. Doppelspitze. Jubiläumsfolge 50 ist damit beendet. Lange zweite Hälfte doch noch geworden, weil die Nationalmannschaft uns so einiges abgefordert hat.
Das stimmt. Aber ich denke, das war's wert. Und das muss man dann auch. Man muss für die Nationalmannschaft dann auch mal in die Vollen gehen.
Absolut. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Bleibt uns treu, auch die nächsten 50 Folgen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.
Ja, und jetzt gibt's nochmal die Dortmunder.
Ciao.
Ciao.
Where have you been now? I mean, the game is over. It's been a lot of hours, but you still are out here. Are you partying or what?
I'm early. Also, ich bin ehrlich. We drink together with other group because the play is 6-2 is very 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 super, very very cool, and we have very party together.